Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Wie gesagt, die Serie ist gut, die ist sehr gut. Die Spiele sind fantastisch. Und das hat eben damit zu tun, dass sie das Schlimmste aus dir als Spieler, als Mensch, als Zuschauer rauskitzeln, so wie sie es bei den Figuren machen. Und das macht die Serie nicht.
Sag mal, Marco, The Last of Us ist ja im Prinzip eine Zombie-Serie. Auch wenn die Infizierten jetzt keine klassischen Zombies sind, aber im Prinzip können wir uns ja eigentlich einig sein, dass das schon irgendwie eine Zombie-Serie ist. Und ich habe mir noch neulich so drüber nachgedacht, das Genre ist ja schon echt alt. Also die Nacht der lebenden Toten von Romero, das ist ein Film, der hat ja so 68 das Genre begründet. Dann gab's durch 28 Days Later 2002 so ein Revival. Dann sind wir jetzt, würde ich vielleicht sagen, so in der Serien-Ära, so die durch The Walking Dead 2010 begründet wurde. Und es geht irgendwie immer weiter und das Genre entwickelt sich immer weiter, erfindet sich jedes Mal neu und ich frage mich so, ist es jetzt eine Parallele, die haben schon viele gemacht und es ist ein bisschen schon ein der Witz ist schon ein bisschen out, aber ich bringe ihn trotzdem. Ist das Zombie-Genre genauso wenig tot zu kriegen wie die Zombies selbst? Was meinst du?
Das ist witzig, dass du es fragst, weil ein Kommilitone, dessen Bachelorarbeit ich damals gelesen habe, Jörg, Shoutout an Jörg, hat eine ganze wissenschaftliche Arbeit über die Entwicklung des Horrorfilms geschrieben und wie sehr Horrorfilm immer seine Zeit widerspiegelt und die Gewalt dieser Zeit. Man könnte nämlich auch sagen, dass Romeros Nacht der lebenden Toten halt zu einer Zeit entstanden ist, in der durch den Vietnamkrieg dem amerikanischen Publikum klar wurde, was für ein Grauen in der Welt da draußen eigentlich ist, weil auf einmal ist man live dabei mit Fernsehkameras. Das ist noch ein bisschen anders als in anderen Kriegen. Und du hast immer wieder in der Menschheitsgeschichte halt solche gewissen Punkte, die nochmal alles verändern, wie zum Beispiel 9/11 2001. Danach hatten wir auch völlig andere Horrorfilme als die davor. Und die davor und die davor. Du hast immer so ein periodisches Wiederkehren von Horrorfilmen. Und es gibt ja immer diese Tropes, es gibt diese verschiedenen Arten von Horrorfilmen. Es gibt die Slasher, es gibt die, keine Ahnung, diese Höllen-Dämonen-Geschichten. Und es gibt eben diese Untoten-Geschichten. Und gerade bei den Zombies sieht man das besonders gut, wie die sich immer weiterentwickelt haben. Also angefangen bei Romeros 60er-Jahre Schwarz-Weiß-Zombies. Und eigentlich geht das ja noch weiter zurück, weil die haben es nicht erfunden. Ich meine, es heißt Zombie. Das kommt ja aus dem Voodoo. Also es ist auch noch mal komplett anders. Vielleicht ein bisschen weiter gedacht durch Frankenstein, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Und dann hast du sehr viel Gesellschaftskritik, wie dieses Dawn of the Dead, das Original mit dem Kaufhaus. Aber du hast eben auch, ab den Nullerjahren hattest du mit 28 Days Later auf einmal eine völlig neue Art von Zombie-Film, der eigentlich eine Unterkategorie ist. Zombie-Fanatiker sagen ja so schön, die Infizierten. Du hast ja selber gesagt, man nennt sie ja nicht Zombies. Also das ist nicht so ein Gag wie in The Walking Dead, dass man sie Walker nennt, sondern das ist wirklich eine komplett andere Art, Zombies darzustellen. Und das hat, glaube ich, ganz massiv die Spiele beeinflusst. Also The Last of Us, jetzt muss ich überlegen, Part 1 kam 2013 raus. Kommt das ungefähr hin? Das Jahr des GTA, so ungefähr, in dem Dreh. Und 2019 war, glaube ich, Part 2. Ich finde, schon bei den Filmen sieht man, wie sich die Gesellschaft so langsam weiterentwickelt hat. Und zwar vielleicht sogar nicht nur Krieg, sondern wie viel progressiver auch die Gesellschaft geworden ist. Und das bildet Last of Us ja auch ab, sowohl in den Spielen als auch in der Serie. Also Horrorfilme als Spiegel ihrer Zeit, noch ein bisschen mehr als andere Filmgenre, das hat System. Das hat seit über 60 Jahren in der Filmgeschichte System. Und das fand ich sehr faszinierend, das damals in dieser Bachelorarbeit zu lesen. Und ich gleiche das immer mal wieder in meinem Kopf ab, wenn neue Gräuel aufgemacht werden, neue, wie soll ich sagen, neue Milestones im Horrorgenre erreicht werden. Dann gucke ich immer so kurz, okay, haben wir gerade einen anderen Krieg als noch vor ein paar Jahren? Ja, stimmt. Du siehst die Auswirkungen. Das ist unglaublich. Umso mehr die Gesellschaft an mehr Gewalt gewöhnt ist, umso mehr verändert sich auch die Gewalt in Film und Fernsehen.
Ja, du hast übrigens recht, 2013 ist das erste Spiel rausgekommen. Und genau, was du eben gesagt hast, dass die Zombie-Filme ja auch irgendwie eine Kritik an dem System sind und immer auch die Krisen des Systems wahrnehmen und spiegeln. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum eben dieses Genre scheinbar nicht totzukriegen ist, weil wir aus diesem Kreislauf der Krisen nicht rauskommen. Also es kommt irgendwie gefühlt immer noch eine Krise drauf. Also seit der Nacht der lebenden Toten gibt es ja so, dass die Bedrohung durch den atomaren Krieg, die Bedrohung ist nie wirklich weggegangen. Und ja, seit dem Ukraine-Krieg schwelt das auch noch im Hintergrund. Dann hast du die Krise des Kapitalismus, die ja auch so aktuell ist wie nie zuvor, der wir ja auch den Rechtsruck zu verdanken haben. Und dann, was ja so ein bisschen jetzt auch The Last of Us, zumindest die Serie, aufgefasst hat, ist ja so die Klimakrise, die ja jetzt auch noch da drauf kommt. Und es ist wirklich so, gefühlt kommen wir aus dem Krisenmodus nicht raus. Und das Zombie-Genre mit der Apokalypse beziehungsweise der Postapokalypse der Menschheit spiegelt das ja so ein bisschen wider. Ich bin großer Horrorfilm-Fan, Horror-Fan, und ich finde es okay. Also ich finde das Zombie-Genre irgendwie auch nach wie vor faszinierend, so diese Frage, was wäre wenn, wie würde man sich selbst verhalten, wenn jetzt morgen die Zombies um die Häuserecken ziehen, finde ich immer noch faszinierend. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Immer noch Lust drauf?
Ja, aber es hat nichts mit den Zombies zu tun. Ich finde immer Postapokalypse interessant, wenn die Frage halt aufgemacht wird, wie gehen die Menschen damit um? Weil das größte Monster, und das ist ja auch ein großer Part von Last of Us, ist nicht die Apokalypse selbst, sondern was die Menschen sich gegenseitig antun, angesichts dieser nicht Ausweglosigkeit, weil es gibt ja Wege, man kann sich entscheiden. Damit spielt auch die letzte Folge der aktuellen Staffel sehr. Wir gehen ja später in den Spoiler-Part. Das finde ich eigentlich immer am interessantesten. Und die Zombies sind nur das Szenario. Und das ist deswegen so ein praktisches Szenario, weil es immer unumkehrlich ist. Es ist in fast jedem Zombie-Film unumkehrlich. Es ist einfach da. Die Menschen, die sind untot. Die Bedrohung verschwindet nicht. Und dann haben die Menschen auch nicht die Ausrede quasi, die Figuren haben nicht die Ausrede, sich in eine Heilung zu flüchten oder was auch immer, auch wenn das so der Antreiber in der ersten Staffel Walking Dead ist. Aber es ist ja so ein False Prophet. Und das gehört so ein bisschen zu dem Genre dazu. Die Bedrohung ist konstant. Und bei den alten Zombie-Sachen oder je nachdem, sag mal, bei den klassischen Zombie-Darstellungen ist sie eine langsam sich nach vorne wälzende Bedrohung. Sie überrascht, sie springt nicht aus dem Gebüsch und überrascht dich. Sie läuft langsam auf dich zu. Du siehst sie von weitem kommen und sie wird nie aufhören. Das ist ja auch so ein bisschen der Kern von Zombies. Also wenn man an diese ganz alten Zombie-Geschichten denkt, dass dieses Monster immer weiter auf dich zugeht und nicht aufhören wird, weil es auch keinen anderen Willen hat, als dir was anzutun. Und das haben sie halt übertragen und das macht es so konstant und das macht es so eine konstante Bedrohung und das macht es so interessant, was wir Menschen damit machen. Und deswegen wird es, glaube ich, solange es einen Horrorfilm gibt, natürlich auch den Zombie-Film geben, weil er immer wieder noch für uns interessant und relevant ist und weil man immer wieder neue Ideen man hat selbst 60 Jahre später noch, also im Fall von 28 Days Later, 40 Jahre später, noch Ideen gehabt, wie man das Genre, ja, wie soll ich sagen, eine Frischzellenkur geben kann.
Ja, da würde mich mal eure Meinung interessieren. Habt ihr die Schnauze voll mittlerweile von Zombies oder teilt ihr so ein bisschen unsere Faszination für das Genre? Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Die zweite Staffel von The Last of Us ist vorbei und wir müssen drüber reden, über das Finale, über den Tod in der zweiten Folge und wie es jetzt weitergeht. Wir, das sind Marco Risch, großer Fan der Videospielvorlage und YouTuber. Ihn kennt ihr sonst von Nerdkultur. Hallo Marco.
Hallo.
Und ich, Fabian Douglas, vielleicht habt ihr mich ja schon auf GigaTV Mac gesehen. Ich habe jetzt übrigens auch endlich die Wissenslücke geschlossen und die Remastered-Version vom ersten Teil gespielt. Also ich kannte natürlich die Spiele, ich habe mir Let's Plays angeguckt, aber es ist irgendwie immer noch mal ein bisschen was anderes, wenn man den Teil dann selber spielt. Bin jetzt endlich durch und wer weiß, wenn ich mich irgendwie emotional gefestigt genug fühle, dann wage ich mich vielleicht auch an den zweiten Teil. Mal gucken.
Ah, ist ja interessant. Das ist jetzt der Podcast, in dem wir beide die Spiele gespielt haben. Und wir haben jetzt gar niemanden da, der so diese neutrale Sicht hat, wie nur die Serie zu besprechen wäre, ne?
Genau.
Glaubst du, du kannst dich noch mal so hineinversetzen
daran? Oh, das ist so schwer, weil ja. Das berührt auch tatsächlich die Motivation von einer Figur jetzt in der zweiten Staffel. Und ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr ausblenden. Insofern wäre eine interessante Perspektive gewesen. Haben wir jetzt leider nicht geschafft. Müsst ihr leider mit uns beiden vorlieb nehmen. Okay, also wir wollen heute über die zweite Staffel reden. Später geht's dann auch noch darüber, wie sich Spiel und Serie jetzt unterscheiden. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Und wie immer gibt's dann von uns dann noch eine entsprechende Spoilerwarnung, falls ihr jetzt die zweite Staffel noch nicht ganz geguckt habt oder gar nicht geguckt habt oder wie auch immer. Ihr wisst, wie wir das machen. Aber bevor es jetzt weitergeht, erstmal ein bisschen Werbung. Ich glaube, Ellie hatte noch nie in ihrem Leben ein Handy in der Hand. Ich bin dagegen, denke ich, glaube ich, schon bei meinem 5. Und jedes Jahr kommen ja neue Handys auf den Markt. Für Technikfans eine tolle Sache, aber wie können denn neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird. Mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zur zweiten Staffel von The Last of Us. Die spielt 5 Jahre nach der ersten Staffel. Ellie und Joel haben sich mittlerweile in Jackson eingelebt. Doch was damals in Salt Lake City passiert ist, das belastet ihre Beziehung immer noch schwer. Und bevor sie sich aussprechen können, zieht mit einem Schneesturm eine infizierten Bedrohung am Horizont auf. Doch nicht nur die Infizierten sind gefährlich. So will ich das mal spoilerfrei anteasern. Fun Fact, Marco, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber lange vor der Serienadaption war ja mal geplant, The Last of Us als Film mit Sam Raimi als Regisseur umzusetzen. Mhm. Und weißt du auch, wer damals als Schauspielerin für Ellie angedacht wurde?
Ja, ja, die jetzt Abby spielt.
Genau, Caitlin Dever.
Ich komme nicht auf den Namen, aber die ist sehr gut in Dope Sick, falls ihr mal eine gute Serie braucht.
Und in Unbelievable spielt sie auch mit, da habe ich sie kennengelernt. Und sie hat als Ellie sogar an einer Leseprobe teilgenommen, ist da nichts draus geworden. Dafür haben wir jetzt eine klasse Serie. Wir haben ja schon die erste Staffel besprochen auf den Quadrataugen, mit den Quadrataugen, und die fanden wir alle ganz toll. Aber jetzt zweite Staffel. Also Marco, jetzt mal ganz allgemein, wie hat denn dir die zweite Staffel gefallen? Kannst du schon so ein Fazit geben?
Ganz allgemein gilt für mich bei der zweiten Staffel das, was für die erste Staffel galt. Das ist eine gute Serie, es ist gut gecastet, es ist gut produziert. Ich guck sie sehr gerne. Ich freue mich, jede Folge zu sehen. Ich freue mich auch zu sehen, was das Internet mit den Folgen macht, also was sie sehen. Teilweise ist es mir ein bisschen zu viel Hate, gerade in der zweiten Staffel mehr als in der ersten. Aber gleichzeitig bin ich eben großer Fan der Spiele, und du hast es ja auch gesagt. Und es ist einfach so, es ist eine gute Serie, es ist eine sehr gute Serie. Ich behaupte nur, dass Last of Us Part 1 und vor allem sogar noch Part 2 für mich die zwei mit der zwei besten Einzelspieler-Erfahrungen der letzten Jahre sind. Ich habe lange Zeit vom ersten Teil gesagt, das ist vielleicht das beste Singleplayer-Game, das ich in den letzten 10 Jahren gespielt habe. Die 10 Jahre sind jetzt schon vorbei, sind schon 12 Jahre her, kann das nicht mehr sagen. Ich kann das aber über den zweiten Teil sagen. Für mich ist das erste Spiel eine 10 von 10 und das zweite Spiel eine 11 von 10. So begeistert bin ich vom zweiten Teil. Ich liebe diese Story, ich liebe diese Entscheidungen. Ich finde das so mutig. Und ich hatte vielleicht sogar noch nie in meiner Videospielkarriere ein Spiel, das so viel mit meinen Gefühlen macht. Dass ich auch mal einen Controller zur Seite lege und sage, ich kann jetzt erstmal die nächsten 2 Stunden nicht weiterspielen, sondern ich muss es erstmal verdauen. Das Spiel will, dass ich das verdaue. Plus, ich bin Schleicher, also bei Videospielen, und da hilft, ist auf einem Metal Gear Solid Level, wenn es darum geht, ein Schleichspiel zu sein und gleichzeitig sehr dynamische Situationen zu erschaffen, so dass man nicht Quick Save, Quick Load macht, wie bei jedem Schleichspiel, sondern dass man versucht, aus der Situation, aus der dynamischen Situation rauszukommen. Und die ist gleichzeitig cineastisch so genial eingefangen. Ich bin so ein Fan der Spiele. Und das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich leider die ganze Zeit diesen Abgleich habe. Und deswegen sind die allerbesten Momente in der ersten Staffel, zum Beispiel diese die Folge, über die alle reden.
Die dritte Folge wahrscheinlich, ne?
Die dritte Folge. Ich wusste gar nicht mehr, welche Folge es ist. Ich wollte aber auch nicht sagen, das ist mir auch zu doof, das darauf runterzubrechen. Die Nick Offerman-Folge.
Ja.
Das ist eine herzzerreißende Folge, die ich genial finde. Auch wenn sie dem Spiel ein bisschen widerspricht, das ist ja egal, weil das ist eine eigene Adaption. Und ich habe das Gefühl, sie ergänzt das Spiel. Auch wenn sie sich ein bisschen widerspricht, aber das ist mir wurscht. Ich habe danach an denselben Stellen im Spiel noch mal ein anderes Gefühl für die Situation. Und das ist toll. Und das schafft die zweite Staffel auch. Zum Beispiel in der zweitletzten Folge. Die finde ich toll. Mhm, das ist meine Lieblingsfolge aus der Staffel. Das ist auch bei der IMDb jetzt die zweitbeliebteste Folge gewesen. Die andere ist auch die, die am meisten anders macht. Die zweite Folge verändert ja auch sehr viel im Vergleich zur Vorlage. Ist sehr HBO-ig, sehr, naja, das ist unser neues Game of Thrones. Da muss es auch ein bisschen aussehen wie Game of Thrones. Oder machen sie, was sie in Game of Thrones machen. Aber da sitze ich dann da und denke, ja, schön, ihr macht was anderes damit. Das finde ich toll. Und da ist es immer großartig. Und da, wo es 1:1 das Gleiche ist, aber wirklich eben nicht 1:1. Es sieht erstmal nur so aus. Und wenn man im Detail schaut, werden teilweise Charaktermotivationen umgeschrieben. Und sie werden verschlechtert. Sie werden versimpelt. Sie werden fernsehgerechter gemacht. Man darf nicht so edgy sein bei einer weiblichen Hauptfigur, habe ich das Gefühl. Denkt man sich, irgendein HBO-Executive hat reingeredet, und wenn er das nicht war, dann war es Greg Mason, der Co-Creator der Serie von Neil Druckmann. Neil Druckmann hat ja die Spiele gemacht. Ich finde, das merkt man. Und ich habe mir gerade beim Finale, habe ich mir drei Sachen aufgeschrieben, die mich besonders gestört haben. Und ich dachte noch, spinne ich jetzt oder nicht? Und hab die Cinematics habe ich mir noch mal angeschaut auf dem Handy von dem Spiel, um es nebeneinander zu halten. Und selbst dann siehst du, okay, selbst die Cinematografie sieht besser aus, aber das ist wirklich nur ästhetisch. Es ist wirklich, Charakterentscheidungen werden runtergedampft und es schadet der Hauptfigur. Es schadet Ellie und das sorgt auch für einen übertriebenen Bella Ramsey-Hate, der mir wirklich nicht mehr am Arsch vorbeigehen könnte. Aber ich hasse es, auch da zu sitzen und zu denken, ja, okay, das spielt da rein und da kann Bella Ramsey nichts für, aber die Drehbuchautoren, und darüber redet niemand, aber darüber reden wir heute. So.
Okay, das machen wir auf jeden Fall. Ich hatte die ganze Zeit so ein YouTube-Video im Kopf. Ich habe es leider jetzt nicht mehr gefunden, aber ich habe irgendwann mal so ein YouTube-Video über die erste Staffel geguckt. Und ich glaube, so der Titel war so im Sinne so, what's the point? So, warum machst du eine Serienadaption zu einem eh schon sehr cineastischen Spiel und versuchst es dann sogar so detailgetreu wie nur irgend möglich umzusetzen? Das ist jetzt bei der zweiten Staffel ein bisschen anders, hast du schon angeteasert. Ich fand so, wenn man das so vergleicht mit der ersten Staffel und der zweiten Staffel, so die erste Staffel, die hatte so viele Folgen, die so für sich standen. Das ist aber auch typisch für einen Roadtrip-Serie. Eine Roadtrip-Serie ist ja im Prinzip eine Roadtrip-Serie. Und die zweite Staffel fühlte sich so mehr wie eine zusammenhängende Geschichte an, finde ich. Also dadurch haben wir zwar dann so keine Folgen wie so die dritte Folge, also keine, die so heraussticht, wenn wir jetzt mal die vorletzte da außen vor lassen. Aber auf der anderen Seite fand ich das aber auch gut, weil dadurch hatten wir zum Beispiel auch nicht sowas wie die Bösewichtin Kathleen, hieß sie ja, glaube ich, in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war so eine Erfindung.
Ach, die neu reingeschriebene, ja.
Genau, und die...
Die Stalkerin von hier aus Two and a Half Men war das doch.
Habe ich nicht gesehen, die Serie leider. Und ich habe halt sofort gemerkt, so okay, ich merke sofort, das ist nicht im Original drin gewesen und deswegen hat es das für mich sofort ja irgendwie entwertet, weil ich wusste sofort, okay, alles, nichts was von dem, was du sagst, ist irgendwie relevant. Und das war ein bisschen anders jetzt in der zweiten Staffel. Und deswegen hat mich die zweite Staffel eigentlich echt gut abgeholt. Es war alles ein bisschen stringenter und ja, die Ausgangsstory ist halt immer noch ziemlich krass. War sie ja schon im Spiel. Was ich auch zum Beispiel aber interessant fand, sind dann ja so die Kleinigkeiten, wo sich dann Serie und Spiel voneinander unterscheiden. Wir wollen da jetzt noch nicht so ins Detail reingehen, weil das, denke ich mal, auch für nicht alle so interessant ist und auch ein bisschen ins Spoiler-Territorium geht. Aber ein großer Teil, der sich geändert hat, ist ja die Rolle des Dorfes oder der Siedlung Jackson, weil ich glaube, die ist im Spiel, ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich die Let's Plays geguckt habe, die spielt nicht so eine große Rolle wie in der Serie. Und ich finde das interessant, weil dadurch wirkt dieses Dorf nicht nur wie irgendwie eine Kulisse und die Leute, die da drin wohnen, die wirken auch wirklich wie echte Menschen. Mhm. Und ich finde es interessant, was sie damit machen, weil sie auch dem Grundkonflikt, der dieser zweiten Staffel eben zugrunde liegt, auch noch mal ein bisschen mehr Hintergrund geben. Sie erlauben ja dem Ganzen so ein bisschen mehr auch sich zu entwickeln. Das fand ich echt ziemlich cool. Du hast Game of Thrones angesprochen. Natürlich spielst du da, denke ich mal, auf den Angriff der Infizierten auf Jackson an. Den haben wir in den Trailern gesehen. Deswegen denke ich, ist es okay, dass wir drüber reden. Da kam so schon so ein bisschen Game of Thrones-Vibe auf. Witzig, Fun Fact, der Typ, der da Regie geführt hat, Mike Mylett, der hat auch bei 6 Folgen von Game of Thrones Regie geführt. Also
ach, habe ich gar nicht drauf geachtet.
Kein Zufall.
Aber nicht die Folge, deswegen ist Held.
Nein, nicht die Folge. Genau.
Das haben die ganze Patsch nicht, der die andere gemacht hat.
Ja, genau. Das haben auch die Leute von Corridor Crew, von VFX Reacts, haben das auch gleich gesagt. So, ja, das ist so das, so der Gegenentwurf quasi von The Long Dark. Du kannst sehen, was passiert, was die Leute in Jackson tun, ergibt so halbwegs Sinn. Ist auf eine Sache, Klammer auf, Klammer zu.
Ganz kurz noch, aber zur Ehrenrettung von Miguel Sapochnik, er hat auch den Battle of Hardhome gemacht. Oder Hardhome heißt ja die Folge. Mhm. Und das ist ja auch dasselbe, aber bei Tageslicht. Und die Folge ist eine der beliebtesten Folgen von Game of Thrones. Also er kann auch so rum.
Ja.
Und der Dreh hat ihn ja so, wie soll ich sagen, demotiviert, jemals wieder irgendwas nachts zu drehen, dass er bei House of the Dragon ja Sachen, die nachts spielen, tagsüber gedreht hat und das dann in der Post dunkel gemacht hat. Also es hat ihn auch dramatisiert, nicht nur euch.
Ja, wie hat denn dir das gefallen, so dass so Jackson so eine größere Rolle einnimmt in der Serie?
Viel besser. Und weil, als du das noch gesagt hast, habe ich gedacht, das ja stimmt, Eve hat recht. Also mein anderer Podcast-Partner Eve hat die Theorie, dass Neil Druckmann großer Walking Dead-Fan ist. Und das ist auch einiges erklärt. Und hier und da gibt's natürlich Parallelen. Ich finde, bei der Serie sieht man das mehr als bei den Spielen. Zum Beispiel eben dadurch, dass der Ort auf einmal wichtiger ist. Es ist ein Handlungsort ist, an dem sehr viele Menschen zusammenkommen und immer wieder über die Community und das Allgemeinwohl reden und dann halt die Entscheidungen zwischen Pflicht und Gemeinwohl und Egoismus getroffen werden müssen. Das ist in den Spielen nicht so zentral. Das war jetzt auch gerade im Finale, auch das Wort Community war sehr wichtig und ich kann mich nicht entsinnen, dass es beim Spiel so war. Die Spiele sind sehr Point of View. Du siehst immer nur, was die handelnde Figur erlebt. Und es gibt gar keinen Cutaway auf andere Figuren, die miteinander reden. Das war übrigens auch bei Game of Thrones so. Und die Stärke von Game of Thrones war ja auch, uns dann Sachen zu zeigen, die in den Büchern nicht zu sehen waren. Also wenn zum Beispiel Littlefinger mit der Spider einen fantastischen Dialog hat, den auch George R. R. Martin sogar noch selber geschrieben hat in der Serie. Solche Dinge waren einfach neu und anders und sehr ergänzend zu allem, was man kennt, selbst wenn man die Bücher gelesen hat. Und sehr ähnlich ist es auch bei Last of Us, finde ich. Da, wo sie es ergänzen, finde ich es toll. Und da, wo die Point of View eigentlich ähnlich ist wie im Spiel, kann es nur gegen das Spiel verlieren, weil das Spiel ja auch so fantastische One-Takes hat, dass die Kamera wirklich dranbleibt, dass du quasi einen fließenden Übergang hast zwischen Spiel und Cinematic. Und Cinematic zur Erklärung für Nichtspieler, da macht man ja in der Regel nichts, außer dass man bei Last of Us immer noch Knöpfe drücken muss. Und also um bestimmte Handlungen auszuführen. Und das macht auch noch mal sehr viel mit der Person, die spielt und sich dann in die Figur hineinversetzt. Und dieses Mittel hat die Serie nicht. Und das merkst du an gewissen Stellen auch. Dazu kommt aber das Writing, das ist immer noch Spoiler-Part. Ich bin so, ich bin so vage, weil ich es noch sein muss.
Ja, wobei um einen Spoiler, glaube ich, kommen wir nicht drum herum. Der ganz am Anfang der Staffel passiert in der 2. Folge, nämlich parallel zum Angriff auf Jackson.
Ja, da würde ich aber sagen, Spoiler-Part.
Ja, aber ich finde, also das ist jetzt, ja, es ist schon ein Spoiler, es ist nicht im Marketingmaterial drin. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir können über die Serie nicht reden, wenn wir das rausklammern, glaube ich. Das ist.
Ja, deswegen, also entweder machen Spoiler dran oder nicht. So be fair aber, weil Marketingmaterial benutzt mittlerweile diese Charakterentwicklung. Ah, okay. Wir können mild Spoiler sagen, also wenn ihr komplett alle Begriffe, die mit Last of Us auf Twitter und Co. blockiert habt und wirklich hinterm Mond lebt, dann habt ihr das noch nicht mitgekriegt. Aber ich hatte sogar in meiner Bubble das Gefühl, dass den meisten Leuten durch den Erfolg der ersten Serie, der ersten Staffel, so viele Leute wurden schon gespoilert und wussten das und wollten nur noch sehen, wie es passiert. Und wie es passiert, hat sie dann immer noch schockiert. Und selbst das ist nicht so brutal wie in den Spielen, aber egal. Aber ähnlich effektiv, das will ich gar nicht abwerten. Es ist auch hier angenehm anders. Ja, das ist jetzt eine mild Spoiler-Warnung, dann können wir drüber reden.
Genau, also eine milde Spoiler-Warnung, darüber müssen wir einfach quatschen, aber dann, wenn es dann ums Finale geht, dann nochmal eine richtige separate Spoiler-Warnung. Also ebenfalls eben, wie gesagt, in der 2. Folge kommt dann der Moment, den alle gefürchtet haben, die die Spielvorlage kennen. Joel wird von Abby getötet. Und du wusstest ja, dass der Moment kommt. Ich wusste, dass der Moment kommt und die meisten, glaube ich, da draußen auch. Wie hast du dich dabei gefühlt, als es dann soweit war?
natürlich nicht mehr so wie bei den Videospielen. Es ist halt einfach, dieses Spiel hat das vorweggenommen. Das Witzige war, es war ja auch ein Riesenskandal, als das, der zweite Teil des Spiels rauskam. Die Spoiler, dass Joel sterben wird, war damals schon ein Riesen-Internet-Thema. Und es war unmöglich, dem auszuweichen. Auch ich habe mitgekriegt, oh, Joel stirbt. Ja, okay, ist ja normal für so eine Art von Geschichte. Dann stirbt er halt einen verrückten Heldentod oder whatever. Und dann spielst du das Spiel und er stirbt halt direkt am Anfang. Und das löst erst die eigentliche Handlung aus. Du hast den ganze Zeit einen Prolog gespielt. Und nicht nur diese Erkenntnis, sondern wie es umgesetzt wurde, wie hautnah du dabei bist, wie unglaublich brutal das war und konsequent und hart. Und man fühlt sich genau wie Ellie, dass man nicht weggucken kann. Du bist selber Opfer in dieser Situation. Das macht was mit dir. Da legst du halt den Controller weg. Und wie dann aber dieses Spiel weitergeht und mit Perspektive spielt, das nämlich, so viel kann ich, glaube ich, verraten, dass die erste, nämlich genau das ist das Konzept der zweiten Staffel, du hast erst nur die Perspektive von Ellie, ab dem Zeitpunkt nur noch die Perspektive von Ellie, so Pi mal Daumen, und im Spiel jetzt schon wieder, aber in der Serie macht's ein bisschen anders, und die nächste Hälfte des Spiels, beziehungsweise die dritte Staffel, die kommen wird, nimmt dann die andere Perspektive ein, nämlich die von Abby. Und dass du auch so forciert wirst, eine Perspektive einzunehmen, die du nicht einnehmen willst, das macht was mit dir. Und wenn du die Figur noch spielen musst, das macht auch was mit dir. Ich bin gespannt, wie sie das in die nächste Staffel retten werden.
Genau. Da war jetzt die Überlegung, aber ich glaube, ich möchte da erst später drüber reden. Also du hast es schon gesagt, es war jetzt nicht so krass. Ich habe mich auch so gefragt, so vielleicht hätte man es sogar noch ein bisschen blutiger inszenieren können. Ich meine, wenn dir jemand mit einer Schrotflinte ins Bein schießt, das ist eine, glaube ich, eine ziemliche Sauerei. Aber was das Ganze so krass und so greifbar gemacht hat, ist ja gar nicht das Blut, sondern das Schauspiel. Und eben auch das Schauspiel zum Beispiel von Bella Ramsey, der Darstellerin von Ellie, die hat das schon ziemlich krass gemacht. Und du nimmst ja auch die Traumatisierung da in dem Moment ab.
Oh Gott, mir ist gerade ein Gedanke gekommen, an den ich bis jetzt noch gar nicht gedacht habe, obwohl er so mega offensichtlich ist. Vielleicht haben die sich gedacht, sie können nicht schon wieder bei Pedro Pascal den Schädel einschlagen.
Ach so.
Das hat ja HBO schon mal gemacht. Auch vor allem sehr explizit. Und diesen Effekt hatte es aber auch, finde ich, in Game of Thrones. Also selbst wenn du wusstest, was passiert, wenn du die Bücher gelesen hast, hat dich die Szene schockiert. Das war verrückt. Und ich finde, ganz dieses Level hat die Serie nicht erreicht. Also, ich wusste, was passiert. Ich hatte das auch in dem Fall sogar schon gesehen. Deswegen ist immer der Vergleich immer schwierig. Aber das bürdet sich die Serie ja selbst auf, wenn sie wieder visuell, wie du sagst, ein visuelles Medium in ein visuelles Medium transferiert. Ja, dann hast du halt leider den Vergleich. Das ist nicht genauso explizit und nicht genauso schockierend. Aber ich finde, das Schauspiel von Bella Ramsey rettet da einiges. Und vor allem auch, wie diese Folge ausgeht, auch mit dem Lied, ist ja sehr eigen. Das ist jetzt nicht so wie im Spiel. Und es funktioniert für eine Serie sehr gut.
Ja, aber es ist ja auch, glaube ich, nur nachvollziehbar, dass wenn du das jetzt mit anderen Toden von berühmten Figuren vergleichst, der Tod an sich ist ja, finde ich, nie so ganz das Krasse, sondern das, wie die Figuren dann damit umgehen oder eben auch nicht umgehen. Es ist ja in der Serie tatsächlich eher so, dass, da sagt ja auch die Therapeutin, neue Figur Gail, die gibt's im Spiel nicht, so dass Ellie so eine ist, die halt permanent lügt und wahrscheinlich auch sich selbst eben anlügt oder sich selbst was vormacht. Und erst in der, du guckst etwas?
Also, sorry, ja, ich glaube, dachte, die gibt's schon, aber sie ist eine Randfigur, so wie ihr Ehemann.
Ach so.
Eine Randfigur ist. Also, das ist auch wieder toll, finde ich, an der Serie. Also, die Psychologin und auch die Besetzung, ihr Mann zum Beispiel, Eugene, den siehst du in der Serie ganz kurz auf dem Foto. Und der sieht halt aus wie Jason Momoa, also wie Aquaman auf dem Foto. Und Joe Pantoliano könnte ja nicht weiter davon weg sein. Also die haben sich komplett andere Charakterisierung hier wieder ausgedacht. Aber zugunsten einer fantastischen Episode, also dieser fantastischen vorletzten Episode, das waren die 8. oder die 7. Das ist das 6. sogar?
6., weil es, glaube ich, nur 7 Folgen gab, ne? Ja, genau. Ich dachte, ich hätte das irgendwo gelesen, dass sie eine Neuerfindung ist für die Serie. Aber eben, was ich sagen wollte, ist so, der Tod an sich ist ja gar nicht so das Krasse, sondern dann so das, was das mit den Mitmenschen macht. Und das wurde dann eben in der vorletzten Folge so, kam das so richtig zur Geltung. Und erst da habe ich so richtig so den Impact so gespürt. Mhm. Klar, aber ging mir genauso wie dir. Ich wusste, dass es kommt. Es war nicht ganz so krass. Und es ist ja tatsächlich so mehr so der Auslöser für die Handlung. Was ich dich noch fragen wollte, ist, was ja tatsächlich auch jetzt neu ist, ist so diese Gegenüberstellung mit dem Angriff auf Jackson. Mhm. Also auf der einen Seite kann ich verstehen, warum sie es gemacht haben. Ich denke, es ein Grund war, damit Tommy nicht dabei ist. Also Tommy in der Szene nicht dabei ist. Mhm. Es ist ja, diesmal sind es ja Dina und Joel. Mhm. Und dann später kommen Ellie und Jesse dazu. Und im Spiel ist es eben Tommy. Dass Tommy jetzt hier was anderes zu tun hat. Okay, aber auf der anderen Seite nimmt das dem Ganzen ja schon so auch so ein bisschen so die dramaturgische Wirkung, oder? Wenn du jetzt, mhm. du hast jetzt zwei Ereignisse, die beide relativ mhm. krass sind, die so gegeneinander gespielt mhm. werden, könnte man auch sagen, so da hat jetzt die eine Szene gar nicht so die Möglichkeit, sich zu entfalten.
Ja, es ist halt so ein bisschen dazu geschriebenes Spektakel, habe ich das Gefühl, weil mhm. es ändert ja eigentlich nichts an der Handlung. Also außer, dass du jetzt halt die Personenkonstellation durcheinander wirfst, aber an der eigentlichen Handlung, an dem, was passiert, an dem, was passieren muss, ändert das ja gar nichts. Also auch ohne den Angriff hätte Jackson sagen können, natürlich schicken wir niemanden los für einen sinnlosen Rachefeldzug und wir können die Leute nicht entbehren. Dafür brauchst du nicht diese Bedrohung. Die brauchst du, um zu zeigen, guck mal, wir sind wirklich das nächste Game of Thrones für HBO. Irgendwie muss das Budget ja hin, sonst müssen wir es abschreiben. So, irgendwie so fühlt es sich an. Weißt du, was ich meine? Aber gleichzeitig war es was Neues und deswegen fand ich es nicht so schlimm. Die Wirkung ist im Spiel auch natürlich sehr hart, weil du mit Tommy den Bruder hast, der dabei ist. Das ist ja wirklich eine ganz besondere Situation. Aber du hast ja auch zu Tommy jetzt auch nicht die allergrößte Verbindung als Spieler, weil du ihn so wenig gesehen hast. Und wenn sie schon Dina da reinschreiben, fand ich das gut aufgefangen, weil Dina hat davor ein paar Momente mit Joel, die auch schon fast wie eine zweite Vater-Tochter-Beziehung wirken. Und man hat dann so das Gefühl, dass es auf Dina natürlich auf Dina eine ähnliche Wirkung hat, warum sie mit Ellie dann auch loszieht. Das wirkt ein bisschen nachvollziehbarer. Ich kann mich im Spiel gar nicht erinnern, warum Dina mit ist, außer dass sie Ellie zugeneigt ist. Ich kann mich sie wirklich gerade nicht erinnern.
Ich glaube, diese Hintergrundgeschichte, die Dina erzählt, das ist, glaube ich, eine Erfindung der Serie. Darin kann ich mich auch nicht erinnern. Oder wenn es auch in dem Spiel vorkommt, dann auf jeden Fall ist es nicht so präsent. Dann ist es vielleicht irgendwie ein Zettel.
Nö, ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das ist neu. Es ist auch echt schwer zu sagen. Ich habe das Spiel halt komplett durchgespielt, als es rausgekommen ist. Und ich habe es wegen der zweiten Staffel, das muss man ja auch der Serie wieder lassen, ich habe die zweite Staffel angefangen und habe dann in meinem Kopf sofort gedacht, ah, ich muss wieder Last of Us spielen. Hab sie da installiert. Vor allem, ich habe das Remaster für die PS5 noch nicht gespielt, habe das installiert, habe ein paar Stunden gezockt, war wieder hin und weg. Und es hat auch der Serie wieder in meinem Kopf ein bisschen geschadet. Da war ich wirklich so, ah, sollte ich jetzt weiterspielen oder nicht? Ja. Und dann kam auch noch Elder Scrolls Oblivion raus. Und dann habe ich mich für Nostalgie von vor 20 Jahren entschieden. Ich reise kurz zurück in meine Jugend und spiele noch mal Oblivion. Und ich bin da immer noch dabei. Ich habe so 70, 80 Spielstunden reingesteckt. Und deswegen schlummert Last of Us Part 2 gerade so unangespielt weiter auf meiner Platte. Aber jetzt auch nach dem Finale habe ich gemerkt, so, okay, du musst damit wieder weiterspielen. Das ist jetzt bin ich zu invested und es dauert mir auch zu lange, bis es weitergeht. Ich liebe dieses Seattle-Szenario. Ich glaube, was auch ein Grund ist, warum ich das zweites Spiel noch lieber mag als das erste. Es fühlt sich an wie eine lebendige Welt, obwohl es ja ein recht geradliniges Spiel ist. Und du hast ja auch diesen Hub, du hast dieses Kino, um das sich herum alles dreht. Du hast diese aufeinander zulaufenden Handlungsstränge. Ich fand das so spannend in dem Spiel. Ich konnte kaum den Controller mehr weglegen, wenn es wirklich darum ging, wie geht's denn jetzt weiter? Und da bremst sich die Serie auch immer so ein bisschen aus. Vielleicht auch durch den wöchentlichen Rhythmus, vielleicht auch, weil es nicht ganz so aufeinander zugespitzt ist, aber das ist beim Spiel schon sehr intensiv und darauf habe ich wieder Lust und das würde ich gerne noch mal machen und ich garantiere dir, vor der dritten Staffel habe ich es noch mal durchgespielt.
Ja, also zweite Folge, Joel, die Hauptfigur der ersten Staffel, ist damit tot. Wir beide wussten, dass das kommt. Falls ihr da draußen jetzt nur die Serie geguckt habt und das Spiel nicht kanntet, schreibt uns doch mal, wie das so für euch war. Das würde mich interessieren, ob man tatsächlich im Zeitalter von Social Media da komplett um Spoiler rumkommt. Soll es ja tatsächlich geben. Also ich glaube, Craig Mazin hat auch in einem Interview gesagt, dass er da irgendwie Nachrichten von jemandem bekommen hat, für den das total neu war und total schockierend war. Also würde mich interessieren. Ja,
hast du das von Emma Stone gesehen?
Nee.
In Cannes, irgendein Film mit Emma Stone und anscheinend Pedro Pascal, weil die waren zusammen auf der gleichen Pressekonferenz, hat die Reporterin Pedro Pascal was zu seinem Tod in Last of Us Part 2 gefragt. Und dann hat sie doch während der Frage gesagt, ach ja, übrigens, Spoilerwarnung, und du siehst so Emma Stone so entgleist das und dann wird's ihr auch noch erklärt, weil sie natürlich jetzt Fragen hat. Und das ist so, okay, das hätt's vielleicht ein bisschen eleganter die Frage formulieren können für alle anderen auf dem Panel.
Ja, hinterher weißt du sowas immer besser, ja. Naja, also Joel ist, wie gesagt, dann leider tot. Ellie will seinen Tod rächen und macht sich dann eben auf nach Washington, um Abby zu töten. Und das ganze Thema der ganzen Serie ist damit ja klar, es geht um Rache. Ich finde es sehr schön, auch wie dann in Jackson damit umgegangen wird, dass tatsächlich sich die Serie die Zeit nimmt, um dann mal so eine Diskussion zu führen. Also pro, contra, gehen wir mit 16 Mann los und rächen einen von uns, machen wir es nicht. Ich finde es auch sehr interessant, was nicht gesagt wird oder wie das nicht gesagt wurde in der Debatte. Ich weiß nicht, hast du dich dabei ertappt, was du gesagt hättest? Also ich habe tatsächlich so in meinem Kopf so eine Rede vorbereitet, was ich gesagt hätte.
Ich wäre mir ehrlich gesagt eine Entscheidung sehr schwer gefallen. Das ist auch das Magische am Spiel. Dadurch, dass es POV ist, hast du gar keine andere Meinung, als hinterherzugehen und dich zu rächen. Ich finde, man hat gar keine andere. Und hier wird es halt debattiert, aber es ist ja auch eine Serie mit mehreren Point of Views. Deswegen ist das absolut notwendig, an der Stelle das zu diskutieren. Und ich bin mir nicht sicher, was meine Entscheidung wäre. Ich glaube, das Blöde ist natürlich, wissend, wie die Geschichte ausgeht, hätte ich mich für die Zurückhaltung der Community entschieden. Na, ob das jetzt Gerechtigkeit ist, hinterherzugehen und alle umzubringen, es fühlt sich erstmal so an für die betroffen sind von dem Tod von Joel. Aber ist das echte Gerechtigkeit? Ist das nicht? Und mit Vergebung hat das auch nichts zu tun. Deswegen hätte ich mit diesem Hindsight eine komplett andere Meinung als wahrscheinlich auf der emotionalen Seite, als ich Ellies Perspektive noch hatte. Da habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Und deswegen ist das schwierig. Aber deswegen war es auch eine spannende Szene.
Ja. Ja, das ist halt so immer jetzt das Problem von uns beiden. Wir wissen ja, wie es dann weitergeht. Insofern so ganz klar, objektiv können wir da nicht sein. Aber ich glaube, da ist ja keiner so richtig objektiv in der Szene, was ja auch okay ist. Was ich auch irgendwie spannend fand, ist dann so, wie dann generell auch die Serie mit dem Thema Rache umgeht. Das Thema wird dann ja nochmal gespiegelt in der Figur von Dina. Da kommen wir gleich noch dazu. Und dann auch in den beiden anderen Fraktionen. Ich glaube, das habe ich, als ich das Spiel geguckt habe, ist mir gar nicht so klar geworden. Also ich rede natürlich von der WLF und von den Seraphiten, aber das ist ja im Prinzip das Kernproblem nochmal verschärft, nochmal hoch 10. Und das ist, glaube ich, als ich das gespielt habe oder als das Spiel geguckt habe, war mir das gar nicht so klar. Aber jetzt beim Seriengucken wird es dir ja auch von der Serie eben sehr deutlich gemacht, fand ich auch sehr spannend. Ja, wie gesagt, auf der Reise wird dann Ellie unterstützt durch Dina, gespielt von Isabella Merced. Irgendwie fand ich witzig, die Schauspielerin wird jetzt irgendwie als Schwangere getypecastet. Erst bei Alien Romulus und jetzt eben bei The Last of Us. Ist doch sie, oder?
Du guckst doch. Ach so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass die bei Alien Romulus war. Deswegen kam sie mir so bekannt vor. Ja. ach so.
Ja, die ist das. Das ist, muss ich nur dran denken. Und ich finde hier die Charakterdynamiken, das ist ja auch das, was das Spiel so ausgemacht hat und was auch die erste Staffel so ausgemacht hat. Und hier gibt's wieder neue und mehr, die wir erfahren und erkunden können, was ich ganz cool fand. Und auch, wie es so anders ist als die Spielvorlage. Und wir haben jetzt hier eben mit Ellie und Dina ein neues Pärchen, die sich eben aufmachen dann nach Seattle, um dann Joel zu rächen. Und ich fand es ganz interessant, dass Dina ja schon eine relativ große Rolle einnimmt. Sie wird als eine sehr fähige, taffe junge Frau eben gezeigt, die auch was kann, die auch was drauf hat. Das fand ich war auch gut, dass das gemacht wurde. Das macht sie so ein bisschen greifbarer und sie ist auch eine sehr, sehr sympathische Figur. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es dir ging. Ich hatte nur so das Gefühl, das Ganze ging dann immer so ein bisschen auf Kosten von Ellie. Weiß nicht. Weil dafür, dass das ja eine Rachegeschichte ist und Ellie ist so die treibende Kraft hinter der Rachegeschichte, bleibt sie jetzt in der Staffel tatsächlich ein bisschen blass. Würde ich jetzt so als Kritik.
Das ist mein Hauptproblem mit der ganzen zweiten Staffel, die Charakterisierung von Ellie. Also ich habe auch schon das Gefühl, dass die Rolle der Dina, die daraus ja ein bisschen Buddy-Movie zeitweise macht, dass sie emotional einiges auffangen soll. Auch weil, ehrlich gesagt, wirkt mir auch die Range ein bisschen größer von Isabella Merced. Die spielt das so gut, auch anders als im Spiel, muss man jetzt auch wieder dazu sagen. Also, aber da finde ich, beide Interpretationen können sehr gut parallel zueinander existieren. Weil Dina eine sehr viel kleinere Rolle hat. Außer, dass ich es vielleicht im Spiel ein bisschen mehr geglaubt habe, aber die Beziehung, wie die sich entwickelt, als hier. Aber das ist auch nur minimal. Das Jammernfunk-Niveau ist auch egal, ist eine Adaption, es darf anders sein. Ellie ist sehr eindimensional, finde ich, in der zweiten Staffel. Und das stört mich so. Die erste hat sich noch sehr am Spiel orientiert und Bella Ramsey hat man gemerkt, sie wurde halt gecastet, weil sie schon bei Game of Thrones gezeigt hat, was für eine grandiose Schauspielerin in ihr drin steckt. Aber sie haben sich bei der zweiten Staffel darauf committed, dass Ellie eigentlich ein Arschloch ist. Also sie ist zu jedem frech, sie ist immer schimpfen. Und es wird eher so behauptet, dass jeder sie mag und jeder sie toll findet. Und sogar in der allerersten Folge wird gesagt, sie schauen alle zu dir auf. Aber wir haben eigentlich noch gar nicht gemerkt, hä, warum eigentlich? Und ich, hier schadet es Bella Ramsey ein bisschen, dass sie spielt zwar jetzt, glaube ich, ihr echtes Alter, aber ihr Spielalter ist viel jünger. Und sie wirkt halt viel jünger als die Ellie in den Spielen zu dem Zeitpunkt. Sie wirkt einfach viel jünger. Und gerade in den White Shots wirkt sie sogar ein bisschen, ich möchte sagen, clumsy oder tollpatschig. Also sie wirkt nicht so souverän wie die Spielfigur. Das ist nicht mal so die Schuld von Bella Ramsey, sondern da finde ich, da muss die Regie drauf achten, dass eine der Figuren nicht komisch rüberkommt in White Shots. Dafür umgekehrt Close-Ups und gerade diese vorletzte Folge, in der Bella Ramsey alles zeigen kann, was sie macht. Also, das ist großartig. Und deswegen ist sie auch Ellie geworden. Jetzt ist es aber so, dass die Ellie, die wir in den Spielen kennengelernt haben, und das macht die Spiele so mutig, die ist ja eigentlich auf dem Kill Bill Rachefeldzug. Da gibt's überhaupt nichts dran zu rütteln. Joel hat zwar was Böses gemacht und das weiß sie. Das weiß aber so gut wie sonst niemand außerhalb von ihr. Und sie selbst war sie halt so persönlich getroffen, als sie dabei war und alles. Sie sieht nur noch rot im wahrsten Sinne des Wortes, um auf ihren ersten richtigen Kill einzugehen. Sie sieht rot. Und sie läuft dadurch und mordet sich dadurch. Und dann ist es schon fast verständlich, wie Abby dann darauf reagiert, weil Rache gebiert Rache. Und das ist ja das Interessante, wenn dann die Perspektive gewechselt wird, weil Ellie im Endeffekt zu dem geworden ist, was Abby war am Anfang des Spiels. Die Serie schafft von Anfang an immer Sympathie für beide Seiten. Die erste Szene, die wir sehen in der zweiten Staffel, ist, warum Abby das macht, was sie macht. Im Spiel dauert es, bis du überhaupt erfährst, warum sie das macht. Dann wirkt es nämlich noch härter, weil du noch weniger mit ihr sympathisieren kannst. Hier kannst du schon ein bisschen mit ihr sympathisieren von Anfang an, weil du weißt, warum sie das tut. Dann denkst du, ja, okay, ist ein Punkt. Jetzt müssen wir eigentlich darüber diskutieren, ob Joel das verdient hat oder nicht. So. Und dann gibt es halt, das ist jetzt wieder was für Spoiler-Territorium, es gibt aber so ein paar Dinge, Entscheidungen, die Ellie trifft, die aus der Not heraus getroffen sind. Sie will eigentlich gar nicht so böse sein. Sie macht halt dann hier und da das, was es etwas böser macht. Und im Spiel sind das ganz bewusste Entscheidungen, bei denen du den Knopf drückst und du bist dabei. Und du merkst auch selber, egal wie sehr du für ihren Rachefeldzug bist, du distanzierst dich emotional immer mehr ein bisschen von Ellie. Weil du halt mit dieser Seite von Rache konfrontiert bist. Und das traut sich die Serie nicht. Und das ist mein Problem. Wie gesagt, die Serie ist gut, die ist sehr gut. Die Spiele sind fantastisch. Und das hat eben damit zu tun, dass sie das Schlimmste aus dir als Spieler, als Mensch, als Zuschauer herauskitzeln, so wie sie es bei den Figuren machen. Und das macht die Serie nicht.
Hm. Das verstehe ich nicht ganz, weil wir versuchen es jetzt spoilerfrei zu halten, aber natürlich.
Du kannst das auf Spoilerpart auch ausverlegen, wenn du willst.
Okay. Weiß ich nicht, ob ich mir das merken kann bis dahin, aber okay. Vielleicht
können wir, ich habe hier einiges zu dem Thema aufgeschrieben, okay. Ich denk dran.
Okay, alles klar. Aber vielleicht können wir noch schon mal zusammenfassen. Also findest weiterhin die Serie sehr gut, aber das, was war das? Die Rache ist, findest du nicht so gut umgesetzt jetzt in der zweiten Staffel. Okay, können wir drüber sprechen, weil da müssen wir auf jeden Fall dann im Finale, wenn wir über das Finale sprechen, müssen wir da noch ein bisschen was dazu sagen. Was jetzt auch dann eben neu ist in der zweiten Staffel, es werden zwei neue Fraktionen eingeführt. Zum einen die WLF, die Washington Liberation Front, und die Seraphiten beziehungsweise die Scars. Die sind nicht nur die Gegner der WLF, die sind auch sonst ganz anders. Die versuchen auf Technik zu verzichten. Die haben sich ganz ihrem Glauben an die Propheten verschrieben. Und als ich damals die Spiele und das Spiel mitbekommen habe, fand ich die so, weiß ich nicht, die waren so eine typische, die wirkten unrealistisch, die wirkten so wie sich so eine Spielfraktion ausnimmt, so die wirkten nicht ganz glaubwürdig, und das fand ich jetzt auch in der Serie so, fand ich sie sehr unrealistisch. Ich weiß einfach nicht, klar, wenn du eine Postapokalypse hast, dass sich dann Leute irgendwie in Religion flüchten, nachvollziehbar, aber dass dann eben eine Fraktion so weit geht und sich so weit entfernt von allen, fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Dann, was mir auch nicht so gut gefallen hat, ist, dass in dem Moment, wo die Fraktion eingeführt wird, wird auch erstmal gleich ein Exposition-Dump gedroppt. Das ist auch generell, finde ich, teilweise so ein Problem der Serie, dass viele Sachen eben übererklärt werden müssen und nicht einfach mal stehen gelassen werden, und wir können uns das dann irgendwie selber zusammenpuzzeln. Wie hat denn dir die Fraktion gefallen von dem bisschen, was wir jetzt mitbekommen?
Also inszenatorisch profitiert das Spiel wieder davon, dass es mehr mit Licht und Schatten arbeiten kann. Also wenn es um Look geht, ist ja das Spiel immer so krass. Und es gibt halt sehr, gerade jetzt im Finale gab es einen gespiegelten Moment aus dem Spiel, nur mit einer anderen Figur, die es betroffen hat. Ich sag nur Hängen. Und das wirkte auch im Spiel noch mal so viel härter und so viel nahbarer, eben auch wegen Lichtsetzung und weil du die Fraktion nicht so gut kennst. Du kennst sie jetzt ein bisschen besser, was ich aber schon wieder interessant finde, dass sie so eigene Momente kriegen, und du siehst den Vater mit seiner Tochter und du siehst sie am Ende nochmal, aber die Situation ist eine andere, ohne zu spoilern. Das finde ich an für sich interessant. Ja, es mag sein, dass es ein bisschen überspitzt ist mit der Religion, aber es ist ja nichts, was in der Menschheitsgeschichte nicht dauernd passiert wäre. Und hier finde in der Serie sogar noch länger als in den Spielen, 10 Jahre länger, ist die Zivilisation ja keine Zivilisation mehr. Das ist ja ein Spiel, in der Serie 10 Jahre länger. Es hat 2003 oder so angefangen und die spielen jetzt 2013, meine ich.
Ja.
So. Und dass es 20 Jahre braucht, um eine religiöse, fanatische Fraktion noch mal hervorzubringen, ist sowas von nicht unrealistisch, wenn ich mich hier in der Welt jetzt gerade so umschaue, was sich da in den letzten Jahrzehnten zusammengebraut hat, ist das nicht so weit davon entfernt. Wir erwarten es bloß nicht von der westlichen Gesellschaft. Aber diese westliche Gesellschaft ist schon komplett zerstört seit 20 Jahren. Deswegen ist es gar nicht, gerade in Amerika, ist es jetzt gar nicht so weit entfernt von. Ich würde lieber gerne wissen, was es mit dem Glauben auf sich hat. Also, wir sehen immer nur die Propheten. Ich kann mich kaum daran erinnern im Spiel. Das ist dann etwas, was nicht so hängen geblieben ist, weil das war so ein persönliches Spiel, dass die Fraktion von außen betrachtet, da erinnert man sich dann schwer dran. Weil man kriegt nur ganz viel von diesem nonverbalen Storytelling mit, dass man mal netter Moment, der an die Serie erinnert, aber nicht genau der Moment ist. Man macht irgendwann mal so ein Van auf und dann sind lauter Leichen drin. Und du erinnerst dich an die Serie, an eine der besseren Szenen, finde ich, mit Jeffrey Wright und einem Van und Leichen da drin. Es ist ein sehr gespiegelter Moment. Was im Spiel nonverbales Storytelling ist, kriegt hier eine ganze Szene, die fantastisch ist. So, von sowas hätte ich gerne mehr. Jeffrey Wright hat ja auch im Spiel dieselbe Rolle des Isaac gespielt. Und deswegen ist das auch so On-Point-Casting. Das finde ich ganz spannend an der Serie wieder, hier mehr zu erfahren über den Kampf zwischen diesen beiden Fraktionen.
Mhm. Das wird, glaube ich, dann auch, wir kommen noch später zum Ausblick dazu, das wird bestimmt auch noch dann später wichtig in der dritten Staffel. Ich fand es interessant, dass sich die Serie hier auch wirklich Mühe gegeben hat, die Fraktion der Seraphiten sympathisch zu zeichnen, zumindest eingangs und dann später heraus dann ein bisschen anders. Also hier haben wir eben auch zwei Fraktionen, die neu eingeführt werden und die das ganze Universum ein bisschen beleben sollen. Ich würde sagen, vielleicht können wir dann gleich dann zum Spoiler-Part kommen, aber ich würde gerne noch über einen Aspekt mit dir reden. Auf Metacritic und Rotten Tomatoes hat die zweite Staffel ja richtig schlechte Bewertungen bekommen, vor allem auch im Vergleich zur ersten Staffel. Und dann ist natürlich immer so die Frage, warum? Und ich selber fühle mich dann auch immer so ein bisschen verunsichert, wenn ich so, wenn das so ganz krass sich von dem unterscheidet, wie ich jetzt zum Beispiel eine Serie oder einen Film oder ein Spiel irgendwie empfinde, denke ich immer, dann stelle ich immer mich und meine Sicht in Frage so, okay, haben die Leute irgendwas ganz anderes gesehen? Habe ich irgendwas ganz anderes gesehen? Mhm. Weil so schlecht fand ich jetzt die zweite Staffel wirklich nicht. Dann habe ich so ein bisschen mir die Kommentare durchgelesen und da sind dann halt so Kommentare dabei, so ein Stern von 10, ja, Joel stirbt in der zweiten Folge, was haben die sich dabei gedacht? Da denke ich mir so, also was soll ich denn dazu sagen? Also du hast offensichtlich weder das Spiel gespielt, noch verstehst du, was für eine Geschichte da erzählt werden will. Dann gibt's aber auch so andere Kommentare, wo so schon so Kritik geäußert wird, aber dann im letzten Satz wird einfach ein Satz gedroppt. Also, wo klar wird, die Leute mögen die Serie einfach nur deswegen nicht, weil sie sich nicht vorstellen können, mit Bella Ramsey Sex zu haben, was halt, also, die komplette Kritik entwertet. Und wenn du dich auf Äußerlichkeiten berufen musst, dann lohnt es sich auch nicht, dir weiter zuzuhören. Also kannst du nachvollziehen, warum die zweite Staffel jetzt so gereview-bombt wird? Ist es tatsächlich immer noch die Kontroverse um den zweiten Teil? Das ist doch schon so lange her.
Ja, aber die Geschichte wiederholt sich ja dann in dem Fall, weil so viele ja nicht die Spiele dann gespielt haben, ne? Und das ist dann nicht die Rechtfertigung für sie. So wie es aber beim Spiel für die Leute ja auch nicht die Rechtfertigung. Also im Prinzip wollen wir ja bei großer Kunst immer, dass der Autor oder die Autorin sich halt was dabei gedacht hat und dass die Geschichte uns am Ende berührt und was mit uns macht. Egal, woher wir kommen, eigentlich wollen wir ja im Prinzip das. Und wenn man dann von Anfang an darauf geht, dass man aber nicht bekommt, was man denkt, was man will. Und was man denkt, was man will, ist ja Fanservice. Was manche gedacht haben beim zweiten Spiel war ja, ich will aber Joel sein, ich will der männliche Held sein, der seine Ziehtochter durch die Gegend zieht. Ja, aber so funktioniert das eben nicht. Das haben sich die Autoren gedacht. Sie haben eine ganz andere Geschichte erzählt, die, finde ich, sogar die erste weit in den Schatten stellt, weil das erste Spiel war eine Best-of von allem, was wir aus dem Genre ja schon hatten. Aus dem postapokalyptischen Genre vor allem. Also da kannst du auch in andere Filme zurückgehen wie The Road oder so, oder noch weiter zurück in der Film- und Seriengeschichte. Kein einziges Element, das Last of Us Part One, das Game hatte, und auch die erste Staffel damit, kein einziges. Wer wo stirbt, wer welchen Rachefeldzug macht, die Konstellation, sogar die Szenarien, war neu. Nichts davon. Es ist wirklich nur dieses Zusammenwürfeln und daraus ein Spiel bauen, bei dem du als Spieler auch durch Perspektivenspiel, mal spielst du Joel und auf einmal spielst du Ellie. Und du weißt nicht, was mit Joel ist. Du hast komplett neues Gameplay. Und das ist so.
Die ganzen Skillpoints sind weg. Das hat mich so genervt.
Ja. Ja, aber das macht doch was mit dir. Nicht nur diese Ungewissheit, sondern dieses, du bist jetzt ein viel zerbrechlicheres Wesen. Und du musst deine ganze Art zu spielen noch mal überdenken und anpassen. Und auch die Bedrohungsszenarien sind andere. Ja, also der Creep, der dir hilft. Es ist für eine junge Frau doch ein ganz anderes Szenario, als wenn es Joel wäre. Und das ist so mächtig, wie dieses Spiel, beide Spiele mit Point of View spielen. Das ist toll. Und jetzt gehen wir zum Ich mach so einen langen Rant darüber. Aber jetzt bist du beim zweiten Teil. Und genau das wird noch mal so ein bisschen ad absurdum geführt. Und Subverting Your Expectations ist ja etwas, was Fans nicht gerne hören. Aber große Kunst subvertet immer meine Expectations. Terminator 2 subvertet deine Expectations. Muss ich auf dein Video hinweisen. Das war ja dein erster Punkt, den du genannt hast. Leute haben gedacht, Arnold Schwarzenegger ist der Bösewicht in Terminator 2. Bis sie den Film geguckt haben. So. Und das gehört zu großer Kunst nun mal dazu, dass der Autor mutig ist und sich Sachen traut. Und ob es dann allen gefällt oder nicht, sei dahingestellt. Und es darf sehr jedem freigestellt, etwas nicht zu mögen. Aber es ist so lustig gewesen zu sehen, oder vielleicht sogar schockierend für mich beim zweiten Teil, wie sehr der gehasst wurde, als er rauskam, ohne dass es jemand gespielt hatte. Sie hatten zuerst nur die Info aus den Leaks, dass Joel stirbt. Dann hatten sie vielleicht Gameplay dazu, dass sie mal sehen konnten. Und so viele konnten es ja nicht spielen, weil es halt ein PlayStation-Exclusive war. Jetzt könnt ihr seit neuestem auf dem PC spielen. Jetzt kann es jeder nachvollziehen. Und wenn du das spielst, dann ist es doch ein komplett anderes Ding, über das wir hier reden. Das ist Wahnsinn. Ich weiß noch, wie allein diese Transgender-Debatte, die das zweite Spiel ausgelöst hat, die hat dafür gesorgt, weil ich auch davon so beeinflusst war, dass meine Erwartungshaltung war, okay, ist Abby jetzt Transgender? Ist das, worüber euch alle aufregt, weil sie ein bisschen zu viel Muskeln hat? Und irgendwann habe ich festgestellt, oh, das ist die Transgender-Geschichte, über die die Leute schimpfen. Und dann habe ich gedacht so, ihr blöden Vier. Also, es ist doch nicht euer Ernst. Es ist eine der emotionalsten, schönen, kleinen Geschichten, die Trans so ernst nimmt und trotzdem das nicht in den Vordergrund stellt und einfach eine total menschliche Geschichte ist. Wie kann man denn darüber Hass streuen? Das war für mich wirklich unbegreiflich. Im Nachhinein, da muss sich ja jeder schämen, der darüber gerantet hat, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was da wirklich passiert, sich wirklich die Geschichte angeschaut hat, sie gespielt hat im besten Fall. Und irgendwie wiederholt sich die Geschichte hier. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Jetzt schon wieder dasselbe. Auch was ich da. Ich habe zum Beispiel diese Memes gesehen mit Bella Ramsey und I'm a dad now. So, und wenn du diesen Screenshot nimmst und diese Überschrift und dann ja wieder, du befeuerst quasi diese Hate-Community, die es ja jetzt gibt. Das sind dieselben Leute, die Spiele wahrscheinlich gar nicht gespielt haben oder keine Ahnung. Und dann guckst du das aber in der Serie und siehst so, okay, du hast halt hier ein lesbisches Paar. Beziehungsweise sie ist bisexuell, die andere ist lesbisch. Und die lesbisch ist, sagt schon fast flapsig, eigentlich ist das schon ein Gag. Sagt sie, oh, I'm gonna be a dad. So, das ist doch was völlig anderes als dieses Meme, über das ihr euch gerade aufregt. Ihr projiziert gerade hinein, dass Bella Ramsey, die echte Bella Ramsey, non-binary ist und dass sie das damit meint. Aber, also ihr vermischt hier gerade Dinge. Und Ellie ist aber nicht non-binary. Ellie, die Figur, die da gerade spricht, ist eine cis-weiße Frau, die lesbisch ist. Sag ich das richtig? Ja.
Ja.
Und das ist doch eine völlig andere Situation. Und das finde ich so lustig, weil irgendwie auch die Grundlage von dem Hate-Teil der Community ist ja oft, hier werden ja politische Messages und Wahrheit, also die fiktionale Geschichte und die Realität werden hier so miteinander. Die sollen sich zu vereinen und das macht mir ja die Fiktion kaputt. Es macht mir die Fiktion kaputt. Aber in Wirklichkeit willst du die Fiktion gar nicht akzeptieren, sondern du projizierst deine eigene Realität und deine eigenen Probleme damit rein, die du damit hast. Und das ist für mich so History repeats itself. Mhm. Und irgendwie war das dann klar, dass es der zweiten Staffel so geht und Review-Bombing kann ich sowieso nicht ernst nehmen. Aber ihr habt ja auch gehört, ich habe sehr viele Probleme mit der Darstellung der Ellie. Aber das liegt nicht nur an Bella Ramsey. Es liegt sogar am wenigsten an ihr, weil ich weiß, was ich an ihr als Schauspielerin habe. Ich hätte am liebsten mitgeflennt bei dieser vorletzten Folge. Da wird sehr viel geheult. Da wird sehr, sehr viel geheult. Und ich hätte jedes Mal am liebsten, hätte ich auch ein Taschentuch zur Seite genommen. Und das geht nur, wenn du tolle Schauspieler hast und da das Writing auch stimmt. Und gerade mit der letzten Folge hatte ich sehr viele Probleme, wo ich denke, da ist das Writing das Problem. Und das beides begünstigt sich halt. Wenn du eh schon so einen gewissen Hate-Teil hast und dann noch nicht immer die glücklichsten Entscheidungen triffst, wenn du im Schatten eines großen Vorbilds stehst oder du jemand das Vorbild schon hast, dann hast du die Serie natürlich auch. Also du hast ja dann schon vereinte Hassgruppen. So, also ist das, was eigentlich Hillary Clinton mit Triple-Down-Effekt meint, oder? Trickle-Down, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ja, also irgendwie ist es ja so, wenn das zweite Spiel schon eine Hate-Community anzieht, dann wird's die zweite Staffel halt auch. Und es potenziert sich dann noch durch bestimmte Writer-Entscheidungen, wofür man die Serie auch kritisieren kann. Mhm. Aber wie gesagt, andererseits schenkt sie mir auch schöne Momente.
Ja, ich glaube auch so ein bisschen die politische Landschaft oder generell auch die Stimmung im Internet ist jetzt halt auch eine andere als damals, als der zweite Teil rausgekommen ist. Es hat sich ja jetzt deutlich verschärft, so die Fronten sind verhärteter. Es fühlen sich auch die Leute durch Trumps Wiederwahl halt verstärkt in ihrer menschenfeindlichen Meinung und dadurch ermutigt, wahrscheinlich sich noch bescheuerter und arschiger im Internet zu verhalten als eh schon. Das macht es natürlich der Serie jetzt nicht gerade einfach. Und das hat wahrscheinlich auch sehr viele Leute dazu irgendwie gedrängt oder erwogen, dass sie sich bestärkt gefühlt haben und dann eben ihre Arschlochigkeit so ins Internet zu gießen, was sehr schade ist und was auch für die Leute, die den ganzen Hass abbekommen, nicht so einfach ist.
Schade. Ich würde aber dazu sagen, Last of Us Part 2 hatte ja auch Review-Bombing ohne Ende. Mit dem Unterschied aber, die Kritiker, die jetzt nicht davon beeinflusst sind, haben es zu einem der bestbewerteten Spiele aller Zeiten gemacht. Und ich glaube, zwischenzeitlich war es sogar das mit am meisten Awards ausgezeichnete Spiel. Und dann wurde es von Elden Ring abgelöst, meine ich. Ich glaube, das war die Reihenfolge der Ereignisse. Und ja, also, es war ja schon beim zweiten Teil so, dass Review-Bombing zu Last of Us 2 irgendwie dazugehört. Wie gesagt, ich glaube, das hat sich halt einfach auf die Serie auch übertragen. Da kommen halt nur noch neue Gründe dazu, ja, die aber trotzdem widerspiegeln, was beim ersten ja auch schon wieder einige gestört hat. Also
ich verstehe es halt einfach nicht. Wenn dich das Spiel schon gestört hat, wenn du das schon doof fandest, warum du dann noch die Serie gucken musst, keine Ahnung. Aber
nee, ich glaube, die haben es teilweise gar nicht geschaut.
Okay.
Also da bin ich ja fest überzeugt. Und Leute, die Last of Us Part 2 schon nicht mochten, also schon bevor sie es die es nicht gespielt haben, sondern sie es einfach nicht mochten, die mögen auch die Serie nicht und treten da jetzt noch mit ein. Und dann gibt's natürlich die Leute, das ist wieder die andere neue Fraktion, die das Spiel aber lieben und mit der Umsetzung nicht zufrieden sind. Und die kommen jetzt auch noch mit dazu. So, ich glaube, das ist passiert, so dass dann hast du so eine leichte exponentielle Steigerung vielleicht. Aber das ist schwer nachzuvollziehen. Ich finde, dafür, dass es gereviewbombt wird, schneidet es aber immer noch relativ gut ab. Also jetzt auch auf IMDb und so, aber auch schlechter als die erste Staffel. Und die wurde ja bestimmt auch schon hier und da vielleicht gereviewbombt, bin mir nicht sicher.
Ja, also seltsam, weil man könnte ja eigentlich meinen, dass sich die Leute jetzt so langsam dran gewöhnt haben und auch das alles so sacken lassen konnten und verdauen konnten. Und vielleicht haben sich ja sogar auch einige dann damit angefreundet, was das Spiel eben dann gemacht hat. Und ich denke, da kommen wir dann auch gleich zu meinem nächsten Punkt, nämlich dem Unterschied vom Spiel zur Serie. Das geht nicht ganz ohne Spoiler. Vielleicht noch eine Mini-Spoiler-Warnung jetzt an dieser Stelle. Wir reden jetzt über einige Unterschiede. Und da gibt's ja richtig viele. Und wir sind nicht ganz drum herum gekommen, einige schon so einzuflechten in die Diskussion bisher. Und du hast es ja auch schon gesagt. Wir wissen eben von Anfang an, wer Abby ist. Das ist eben im Spiel anders. Da gibt's ja diesen Perspektivenwechsel und erst da weiß man das. Und warum? Also Neil Druckmann, der Schöpfer des Spiels, hat gesagt, im Spiel können wir eine Verbindung mit Abby aufbauen, weil wir am Anfang als sie spielen. Das geht in der Serie nicht. Deswegen mussten sich die Schöpfer anders behelfen. Zum Beispiel, das ist so ein bisschen so wie bei der, so eine Parallele zu der Figur Sarah in der ersten Staffel, die Tochter von Joel. Mhm. Die konnte man ja auch spielen im ersten Teil, im Spiel. Und deswegen hat sich die Serie ein bisschen Zeit genommen und die Sicht der Dinge oder diesen Ausbruch der Infektion aus ihrer Perspektive zu zeigen, damit man sich als Zuschauer, als Zuschauerin so mit ihr identifizieren kann. Und wenn sie sich eben an die Timeline aus dem Spiel gehalten hätten, dann wäre der Twist, also dass Abby die Tochter des Neurochirurgen ist, dann wäre der Twist erst in der dritten Staffel gekommen. Und die Serienschöpfer Druckmann und Craig Mazin, die wollten das nicht, weil der Twist sonst höchstwahrscheinlich in der Zwischenzeit gespoilert werden würde. Soweit so nachvollziehbar, aber die Serie schneidet danach ja nicht wieder zurück zu Abby. Also man zeigt eben am Anfang, man enthüllt quasi den Twist und dann ist es aber die ganze Zeit wieder nur die Perspektive von Ellie. Ich hatte so ein bisschen so erwartet, dass sie vielleicht dann auch so hin und also ein bisschen mehr von Abby zeigen oder so, aber es wird ja wirklich nur komplett aus der Perspektive Ellie gezeigt.
Nicht komplett, aber nicht so wie im Spiel.
Nicht so, ja, das meinte ich ja nicht so.
Unbekannte Person wirklich durch eine Passage Und in der Serie hast du 3 Szenen oder so noch mit ihr. Also Pi mal Daumen. Ja, ich bin kein Fan von. Ich verstehe es aus Spoilergründen, aber das ist mit Joel viel schlimmer. Also wenn das jetzt dein Grund ist, dann hast du ganz andere Probleme, wenn du Last of Us Part 2 umsetzt. Deswegen weiß ich nicht. Ich meine, an für sich ist es ja sogar das Logischste. Ich meine, wer hat's denn auch gespielt und sich gedacht, ich frage mich, warum Joel das verdient hat? Keine Ahnung. Ich habe beim ersten Teil nicht aufgepasst. Ich habe das ganze Finale vergessen. Ne? Aber man wusste nur nicht, wer genau. Also das mit dem Vater und so hat es persönlicher gemacht. Sonst denkst du, okay, das sind ja die Kinder der Geschlachteten dort in Salt Lake City. Aber das hat es nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Und auch das hätte man jetzt am Ende dieser Staffel machen können. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, sie nehmen für alle anderen Leute dann ein bisschen die Spannung raus, weil sie denken, alle anderen Leute werden sowieso gespoilert. Aber dann könntest du auch gleich Joel massakrieren. Wenn du so denkst, dann musst du auch ganz anders denken. Und ich glaube, davon darf man sich auch nicht leiten lassen. Und wie gesagt, auch eine Emma Stone hat es nicht so weit geschaut. Also kennt sich auch nicht so aus, dass sie das hätte alles kommen sehen können. Hm. Ich finde gerade diese Prolog-Szenen, die Last of Us in der Serie immer wieder hat, diese Prolog-Szenen sind oft super stark. Das fand ich schon bei der ersten Staffel, dass der Virologe da sitzt und über Bakterien redet. Ich glaube, weil er Virologe war, keine Ahnung. Das sind ja Bakterien, das ist was anderes. Aber Biologe, sagen wir mal, der Biologe sitzt da und redet über Bakterien. Es ist so anders, so weit weg vom Spiel, dass ich das so cool fand und eben auch eine andere Point of View zeigt. Und wie gesagt, in der zweiten Staffel, mein Lieblingsanfang ist der mit Isaac. Finde ich ganz stark, auch weil ich mich dabei erwische, wie ich mich frage, in welche Richtung geht denn diese Szene jetzt wirklich? Und du denkst mal, ha, was ist das? Okay, das ist doch nicht. Oh doch, es ist das. Und das liebe ich. Wenn du, egal wie viel Formwissen du mitbringst, du weißt nicht, wie das ausgespielt wird. Und das fehlt dann halt, wenn du sowas machst.
Ja.
Zumal es einfach nur platt ist. Dass die alle da stehen und ihre Liebsten beerdigt haben, ist relativ platt im Verhältnis zum Spiel.
Ja.
Im Spiel ist es ja so, du spielst Abby als Tochter und bis du kapierst, dass der Vater, mit dem sie gerade rumläuft, der Arzt ist, dauert's.
Genau.
Und das ist ja auch stärker.
Ja, weil er hat ja im Spiel so diese OP-Maske auf. Das heißt, du siehst das sofort auch gar nicht sofort. Ach so, das ist der. Mhm. Sondern diese Erkenntnis setzt sich auch erst nach und nach durch, was ja echt ganz, ganz eindrücklich ist. Dann, was ich mich auch gefragt habe, ist, warum ist Abby nicht buff? Weil im Spiel hat sie sich ja auf ihren Rachefeldzug insofern vorbereitet, dass sie die ganze Zeit trainieren gegangen ist und richtig muskulös war. Mhm. Und das ist jetzt in der Serie nicht so. Das hat tatsächlich auch einen Grund. Und das ist nämlich laut Craig Mazin nicht wichtig für die Geschichte. Oder anders gesagt, warum sie so buff ist im Spiel, hat weniger mit der Geschichte zu tun, sondern mehr mit dem Gameplay. Denn im Spiel ist sie eben so muskulös, damit es einen gameplay-technischen Unterschied zwischen ihr und Ellie gibt. So wie zwischen Ellie und Joel im ersten Teil. Und wenn die beide halt, sag ich mal, so eher so schlank und schnell und leichtfüßig und eher schleichen müssen, dann wäre das zu ähnlich gewesen. Deswegen musste man sich da irgendwie behelfen. Und in der Serie fällt das weg, also muss Abby nicht so muskulös sein.
Ja,
ist okay.
Ich hab zwei Probleme damit. Eine gute Sache finde ich dran und zwei Probleme.
Okay.
Die Probleme sind, also es gibt natürlich jetzt auch ein reales Vorbild für Abby, der sie das nachmodelliert haben. Also die Schauspielerin nicht, die sie gesprochen und gespielt hat, die sieht nicht so aus wie Abby. Aber es gibt, glaube ich, eine echte Bodybuilding-Performerin, der Abby nachempfunden
hat. Ja, irgendwie so, oder? Ja.
Was ich so schade daran finde, ist, ich finde das interessant, mal eine weibliche Figur zu haben, die so weit weg von den normalen Schönheitsidealen ist. Und das in der Story aus guten Gründen. Und es gibt Schauspielerinnen, die das machen könnten. Also ich denke zum Beispiel an die, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, die man jetzt in Mission Impossible Final Reckoning gerade erst gesehen hat. Und die auch in, die dritte Staffel The Mandalorian, diesen imperialen Agenten spielt. Weißt du, wen ich meine? Kurze Haare, auch sehr muskulös. Ich kann auch schnell nachschauen. Und die ist eigentlich so, hat euch doch jemand schon die fertige Abby gebacken? Katie O'Brien ist gemalt, um Abby zu spielen. Könntest du gerne alle nachschauen. Die hat mich in Love Lies Bleeding auch als Schauspielerin sehr überzeugt, obwohl ich den Film insgesamt gar nicht so gut finde, wie ich gehofft habe. Das ist der mit Kristen Stewart. Da spielt sie sogar in einer lesbischen Beziehung. Da geht's um ein lesbisches Paar. Die ist wahnsinnig gut. Und wie gesagt, Mandalorian kommt zuvor in der dritten Staffel. Einer der Lichtblicke dieser dritten Staffel, die ich gar nicht so mag. Und Katie O'Brien ist einfach, das ist Abby! So, natürlich andere Haarfarbe, ethnisch auch ein bisschen anders, aber viel besser könntest du sie gar nicht besetzen. Du guckst sie gerade nach, oder?
Ja, weil sie sagt mir gar nichts. Und ich bin als erstes, als ich Katie O'Brien eingegeben habe, bei einer 70-jährigen Schriftstellerin gelandet. Ich so, das ist das, okay, sehe ich das nicht so. Aber okay, es ist jemand anders, verstehe.
Nee, das habe ich nicht gemeint. Ja. Aber die ist super. Die spielt auch in Ant-Man and the Wasp Quantumania eine ganz kleine Rolle. Daher könnte man sie auch kennen. Da sieht man aber nicht so sehr, wie buff sie ist. Katie O'Brien ist fantastisch. Aber ja, es ist einfach so, ich blöd gesagt, ausgerechnet bei Last of Us jetzt, weil wenn die Spiele von Naughty Dog und die Serie ja für eins steht, dann auch für Inklusion und Darstellung. Und dass man dann jetzt bei einer muskulösen Frau sagt, nee, wir suchen erst gar keine Muskulöse, sondern wir sagen von Anfang an, nee, lass mal, das hat ja eigentlich einen spielmechanischen Hintergrund. Der ist natürlich wirklich sehr gut. Nämlich im Spiel ist es so, sie spielt sich nicht nur anders, sie spielt sich wie Joel. Sie spielt sich wie Joel im ersten Teil. Und ausgerechnet die Person, die Joel getötet hat, benimmt sich wie Joel. Ist auch in ihrer Community eine ähnliche Figur, nimmt eine ähnliche Rolle ein, eine ähnliche Leader-Funktion, ohne der Leader zu sein. Das wird ja auch hier, also hier werden ja auch die Parallelen aufgemacht. Das wird ja explizit ausgesprochen im Finale, dass sie eigentlich ein möglicher Leader ist. Und Joel ist eben auch so jemand eigentlich. Und deswegen finde ich schade. Finde ich schade, dass man es nicht gemacht hat. So, aber klar, auch da, man kann das Spiel nicht replizieren, dann gehen wir halt all in. Und das ist dann wieder der Punkt, den ich wieder interessant finde, das, was du schon am Anfang des Podcasts angeteasert hast. Sie war halt eigentlich als Ellie vorgesehen. Sie hat vorgesprochen. Sie war Table Reads schon gemacht für die mögliche Verfilmung. Und dann ist daraus nichts geworden. Und Jahre später, als sie eigentlich zu alt war für die Rolle von Ellie, wird sie dann aber für die Rolle von Abby gecastet. Und das finde ich schon fast wieder interessant, dass so diese Erwartungshaltung der Videospieler ist, ja, so sieht Ellie aus. Und witzigerweise, in ihrem Kopf machen sie die ganze Zeit den Vergleich mit Bella Ramsey, was aber für Schauspielerei, finde ich, nicht relevant ist. So, fuck it. Joel hat jetzt auch auf einmal einen ethnisch anderen Hintergrund, aber es funktioniert. Pedro Pascal spielt das zu gut, um es nicht toll zu finden. Sogar seine Szene mit seinem Vater ist so interessant, auch wieder so, war das nicht auch wieder eine dieser Prolog-Szenen, ne? Also, die sind ja immer so fantastisch. Und wenn das der Trade-off ist, dann nehme ich ihn gerne. Dann brauche ich nicht unbedingt Troy Baker, auch wenn Troy Baker in seinem Cameo in der ersten Staffel, also der Joel eigentlich spricht und spielt in den Spielen, der hat ein Cameo in der ersten Staffel und den gucke ich da an und denke so, ja, okay, ihr habt ihn nicht genommen, weil er nicht Pedro Pascal ist, weil er nicht diesen Fame mitbringt, für die um die Leute zum Zuschauen zu kriegen. Aber Troy Baker hätte das auch machen können. Troy Baker hätte es auch in der Realverfilmung sein können. Ihr habt euch halt dagegen entschieden. Und jetzt auf so einer Metaebene, dass halt die Abby, die ja eh schon ein Spiegelbild zu Ellie ist, dass die dann jetzt aber in der Serie so aussieht wie Ellie in den Spielen, ist zwar für mich so unfassbar uncanny, weil sie sieht ja wirklich so aus. Also wenn sie nur ein paar Jahre jünger wäre, nur ein paar Jahre sich jünger spielen könnte, dann hätten wir überhaupt keine optische Diskussion wegen Bella Ramsey oder wegen der Hauptdarstellerin, sondern wir hätten schon die perfekte Ellie gehabt. Ist es halt nicht. Aber dann darf sie halt die wütende Abby spielen und dann, okay, ist ein Take, kann man machen. Würde ich gerne mehr von den beiden zusammen sehen, weil wir sehen da einfach zu wenig. Und dafür ist, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber die Schauspielerin zu gut.
Catherine Deva.
Wie gesagt, schaut sie mal in Dope Sick an. Da ist sie aber auch ein bisschen jünger und spielt sich, glaube ich, sogar ein bisschen jünger.
Ja.
Also man könnte auch mit ein bisschen Stretching sagen, also wenn ihr jetzt wirklich was verändern wollt an der Geschichte, wenn ihr Ellie in der Serie, in der ersten Staffel nur 2 Jahre älter gemacht hättet oder so, also ein bisschen über der Pubertät, also wirklich so ab 16, ich glaube, sie fängt mit 14 an in der Serie, dann hätte man auch sie casten können. Mhm. Weil das Alter kann sie spielen. Das habe ich in Dope Sick gesehen.
Mhm.
Und das hätte auch funktioniert. Aber gut. Vielleicht war es auch wichtig, dass Ellie wirklich jung ist.
Ja.
Aber das fällt ihnen jetzt halt bei einer zweiten Staffel auf die Füße.
Okay, dann noch andere Unterschiede, die mir aufgefallen sind. Übrigens, direkt vor meinem Fenster ist gerade eine Baustelle. Ich hoffe, es ist einigermaßen okay. Tommy bleibt zuerst in Jackson, also im Spiel bricht er tatsächlich sofort auf und jagt Abby und Co. In der Serie geht er nur nach Seattle, um Ellie zu retten. Ist ein, also wirklich eine, auch eine wichtige Entscheidung, die auch viel mit seinem Charakter macht. schon krass, finde ich aber irgendwie gut, weil ich glaube, er hat ja auch im Spiel eine Freundin und ich glaube, die haben auch ein Kind, glaube ich, im Spiel, so wie jetzt in der Serie. Und das macht aus ihm ein ziemliches Arschloch, wenn er jetzt einfach sagt, so, ich lasse euch jetzt quasi allein zurück und gehe jetzt auf meinen persönlichen Rachefeldzug. Finde ich gut, dass sie das so ein bisschen anders lösen. Was auch anders ist.
Ja, das ist halt der Bruder, ne? Das ist halt der Bruder und er und ist auch im Spiel und man merkt es in der Serie nicht so. In der Serie haben er und seine Frau Maria, glaube ich, haben ein sehr viel besseres Verhältnis, als sie es im Spiel haben. Und im Spiel, ohne jetzt viel zu wegzunehmen, für den Spiel-Tommy, finde ich, passt das. Vor allem, weil der Spiel-Tommy halt dabei war, so wie wir dabei waren bei dem, was Joel passiert ist. Und das ist, dann verstehe ich das schon eher. Aber es macht für mich ja den Bock nicht fett, ob Tommy jetzt vorausgeht oder nicht. Sie reisen ja nicht mit Tommy, sondern Tommy haut schon in der Nacht in Nebelaktion ab, weil er weiß, dass die Community in Jackson nicht nicht die Mörder von Joel verfolgen wird. Er macht das, was ein Bruder tun würde. Und das finde ich eigentlich sehr nachvollziehbar. In der Serie finde ich es auch nachvollziehbar. Who cares?
Ja. Dann gibt's noch einen anderen Unterschied, und zwar die Szene, in der Ellie enthüllt gegenüber Dina, dass sie immun ist. Die passiert zwar an derselben Stelle, nämlich auch in diesem Theater, aber nicht durch Sporen. Also im Spiel ist es so, dass Ellie ihr ihre Maske gibt, weil die kaputt gegangen ist. So, hier, nimm die, ich brauche es nicht. Dadurch ist sofort klar, dass sie immun ist. Und in der Serie ist es eben der Biss. Und das ist eigentlich so eine clevere Adaption, weil dadurch erhöht das ja die Spannung. Denn durch die Sporen ist es sofort offensichtlich, dass du immun bist, weil du eben ganz augenscheinlich keine Probleme hast zu atmen. Während bei einem Biss kannst du ja auch, sage ich mal, so behaupten, du wärst immun. Das dauert eben. Und damit spielen sie ja auch. Es gibt ja diese echt schöne Szene, wo Ellie ihr wirklich, also fast schon auf Knien anfleht, hey, bitte, bitte glaub mir, ich bin immun. Und wo du dann durch die Taschenlampe, ist es ja, glaube ich, die Gesichtszüge bei Dina nicht siehst und nicht lesen kannst. Also gibt der Szene nochmal eine zusätzliche Ebene Spannung, fand ich gut. Dann, was auch noch anders ist, die Gruppe von Abby, die haben sie geschrumpft. Im Spiel sind es 8 und in der Serie sind sie nur zu 5. Dadurch sterben ein paar weniger, hat den positiven Nebeneffekt, sie können Zeit sparen. Und es macht auch Ellie nicht ganz zu so einer Massenmörderin. Also in der Zeit, an der Stelle, in der Ellie eben Nora tötet, sind bereits 3 weitere Toten, Nick und Lea, und wobei Ellie nur Nick, Lea und Jordan, wobei Ellie nur Jordan getötet hat, aber nicht ganz so wichtig. Aber trotzdem fand ich interessant. Und das ist jetzt ein großer Unterschied, und da würde mich jetzt auch deine Meinung dazu interessieren. Und zwar, die zweite Staffel zeigt ja gegen Ende in der jetzt die ganze Zeit schon angeteaserten vorletzten Folge den Flashback, in dem Ellie zu Joel sagt, dass sie ihm nicht verzeihen kann, dass sie es aber versuchen möchte. Und das ist das Ende des Spiels oder fast das Ende des Spiels. Dieser Flashback, diese Enthüllung kommt ganz am Ende. Da fehlt jetzt noch richtig viel in der Serie, bevor wir das sehen können. Und das ist ja eine bewusste Entscheidung, warum sie das gemacht haben. Und ich habe mich so die ganze Zeit gesagt, so, also erstmal krass, dass sie das jetzt schon machen. Und dann auch so ein bisschen so, warum? Also, dir ist es, glaube ich, nicht aufgefallen, oder?
Mir ist es nicht aufgefallen, weil das Spiel ja so oft in der Zeit springt, dass ich nicht mehr jetzt Jahre später weiß, an welcher Stelle das immer war. Also klar, wenn so nah am Ende war oder das Ende war, stimmt. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, aber das hat sich ja mal im Kopf, das ist so eine Gesamtgeschichte verschmolzen. Das ist auch so hängen geblieben, dass das die ganze Zeit mal im Hinterkopf war, dass dieses klärende Gespräch zwischen den beiden war, für alles, was passiert. Weil wenn du das nicht mehr weißt, dann sitzt du natürlich auch in der Serie da und denkst so, okay, warum war sie gerade noch sauer auf Joel und jetzt plötzlich nicht mehr? Und sie sagt so einen Nebensatz, dass sie kurz geredet haben oder so. Ja, und ich finde halt, es zu opfern für diese eine Episode, die darum herum eine Klammer macht, und sogar mir was zeigt, was die Serie, was das Spiel nicht gezeigt hat, nämlich das Verhältnis von Joel und seinem Vater. I hope you're doing better than me. Das finde ich einen ganz starken Satz in der zweiten Staffel. Ich kann mich nicht entsinnen, dass der in dem Spiel gefallen ist. Der kann gefallen sein, aber der hat jetzt ein Gewicht. das vorher nicht gab. Und da war ich ganz begeistert. Als ich das gesehen habe in der Serie, war ich wirklich begeistert, weil so muss eigentlich eine Adaption funktionieren, die so nah am Original ist, also visuell und auch zeitlich so nah dran ist. Dann musst du mir auch Momenten, die im Spiel ganz stark waren, nochmal einen neuen Subtext geben, den ich vorher nicht hatte. Und das dann auch sehr clever da Lalo Salamanca mit reinzunehmen. Sag mal, wie heißt er nochmal?
Dalton?
Tony Dalton mit reinzunehmen, nur dafür. Übrigens, wegen dieser Szene hat Neil Druckmann in seinem nächsten Spiel, Heretic heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Für das nächste Naughty Dog-Spiel hat er ihn gecastet. Der war schon zu sehen im ersten Trailer auf so einem Foto an der Wand. Deswegen haben sie Tony Dalton gecastet, weil er ihn so umgehauen hat in dieser Szene. Und da hat er mich auch so umgehauen. War ganz stark. Und für diese Folge, diesen Moment zu opfern, vorwegzunehmen, finde ich sinnvoll. Es gibt aber, glaube ich, jetzt noch einen produktionstechnischen Hintergrund. Als sie diese Folge gedreht haben, also man sieht's ja schon im Intro, auf einmal ist Joel wieder da im Intro. Das Intro ist ja immer diese zwei Sporen, diese zwei Pilze, die Ellie und Joel darstellen. Und dann auf einmal war ja Joel weg die ganze Zeit. Nur für diese Folge kam er nochmal zurück. Und so ist es ja auch. Das war der letzte Dreh von Pedro Pascal für diese Serie. Die haben ihn komplett aus der Serie verabschiedet. Also die haben ja wirklich Featurettes und so dazu gemacht, wie sie ihn applaudieren und du hast diese It's a Rap und so weiter und so fort. Der hat die komplette Serie abgedreht, der kommt nicht mehr. Wenn sie ihn noch mal für eine dritte Staffel, und die dritte Staffel, sie wollen ja eventuell sogar vier machen, ne? Die dritte Staffel wäre die Perspektive von Abby und die vierte ist erst diese Conclusio, die auch das Spiel hat, wo das wieder mehr so aufeinander zulaufende Handlungsstränge sind. Oder noch mal Ellie, ich glaube, so rum muss man eher sagen. Ich glaube, dass Pedro Pascal gar nicht mehr zurückkommt. Also wirklich gar nicht mehr. Und sie haben es da zu Ende gedreht und sie müssen auch nur noch dafür bezahlen übrigens. Also selbst wenn sie noch mal ein, zwei Szenen dann noch mal für zweite oder dritte für die dritte oder vierte Staffel machen, dann müssen sie ganz schön blechen für einen Superstar wie Pedro Pascal, wie er mittlerweile ist. Und ich glaube, das umgehen sie auch damit.
Okay.
Und wir haben auch nicht mehr die Erwartungshaltung, dass er noch mal zurückkehrt.
Ja, ich habe mich halt so gefragt, es gab ja eben, haben wir ja schon angesprochen, so einen krassen Backlash gegen das Spiel. So, mein Joel, der Held des ersten Teils, der wird hier so unzeremoniell getötet und ist jetzt ganz lange eben nicht da. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob sie das vielleicht auch so als Reaktion drauf gemacht haben, dass man hier jetzt wirklich noch mal eine ganze Folge voll mit Joel bekommt, um ihn auch so gebührend zu verabschieden und damit das so die Fans sich so ein bisschen mit dem Gedanken, dass er jetzt nicht da ist, eben anfreunden können.
Vielleicht.
Gemein oder fies, dass du das jetzt schon sagst, dass man ihn dann nicht mehr sehen wird, dass er damit verabschiedet wurde, da kommen wir gleich zu.
Das ist ja nur meine Prognose.
Okay.
Also, ja, aber kann ja immer noch eine Joel-Folge machen.
Okay, kommen wir gleich zu. Ich würde gerne jetzt noch, wenn wir eh jetzt im Spoiler-Part sind, beziehungsweise ich würde jetzt dann in den offiziellen Spoiler-Part gehen. Also wenn ihr jetzt die zweite Staffel noch nicht komplett gesehen habt, wenn ihr vor allem das Finale nicht geschaut habt, dann seid euch bewusst, dass wir jetzt noch mal ganz kurz auf das Finale eingehen. Wir haben ja jetzt schon wirklich viel erzählt. Und im Finale ist mir aufgefallen, wird noch mal was deutlicher, was so auch in der Serie eben anders ist. Und zwar Jesse bekommt eine viel größere Rolle in der Serie als im Spiel. Ich habe zum Beispiel komplett vergessen, dass der stirbt im Spiel. Das ist mir, also wirklich, hatte ich komplett. Der ist auch tatsächlich nicht so eine wichtige Figur. Genauso, gemeinerweise muss man das sagen, genauso wie Dina. Die ist eigentlich im Spiel auch eher so das Love Interest und das ist so ihre ganze Figur. Die ist schon besser ausgearbeitet in der Serie. Und hier in der Serie nehmen sie sich ja auch viel mehr Zeit. Zum Beispiel diese Szene in dem Laden, wo diese ganzen vertrockneten Hanfpflanzen sind. Das ist im Spiel eigentlich eine Szene mit Dina. Die geben sie jetzt hier bewusst Jesse, um aus ihm eher eine Figur zu machen, damit du auch mehr was fühlst, wenn er dann tatsächlich dann von Abby erschossen wird. Wobei ich fand es tatsächlich, also klar mit dem Hintergrundwissen, er stirbt dann in dieser Folge, fand ich schon ein bisschen zu sehr dick aufgetragen, dass er dann sogar sowas sagt, so wie so I can't die, so we'll see about that. Also ich fand es ein bisschen zu viel. Aber generell, Wie findest du, dass da so eine größere Rolle spielt jetzt in der Serie?
Ja, ich glaube, die Writerin der Folge hat auch gesagt, es ist halt das, was die Figur verdient. Und ich verstehe das schon so ein bisschen. Das Spiel war halt Point of View und die Serie ist es halt nicht. Deswegen kannst du bei diesen Figuren, auch wie bei Dina, eben mehr erzählen und das ist auch ehrenwert. Du hast schon recht, ich finde, dieses Foreshadowing, du stirbst als recht. Sie hätten nur noch ein rotes Shirt anziehen müssen. Das hat noch gefehlt. Aber sein Tod ist mir im Spiel nie aus dem Gedächtnis gekommen. Ich habe wirklich darauf gewartet, dass es jetzt passiert. Weil gerade im Spiel noch ein bisschen mehr vom Schnitt her, ich habe den die Szenen wieder nebeneinander gehalten, als in der Serie. Aber in beiden Fällen ist es halt so plötzlich und so unerwartet. Und das ist ja so, wie Neil Druckmann gesagt hat, das ist eben keine Geschichte, in der es darum geht, dass die moralisch einwandfreien Personen automatisch überleben, weil das so ein Karma-System im Hintergrund ist. Weil das erwarten wir ja von der Geschichte, dass der Held auch dafür belohnt wird, dass er heldenhaft ist. Und so ist halt die Welt nicht. Und so ist auch die Welt in Last of Us nicht. Und dass er dann so plötzlich stirbt, gehört auch wirklich, finde ich, so ein bisschen dazu, wie in der Serie oder gerade von Abby und Ellie gemordet wird. Dass man auch weiß, es erwischt definitiv die falsche Person. Er ist definitiv niemand, der den Tod verdient hat. Und trotzdem erwischt es ihn. Und es erwischt ihn auch, ohne dass er sich rechtfertigen kann, ohne dass er einen Gerichtsprozess kriegt. Nichts. Er ist nur da, um andere Menschen zu retten, total selbstlos, und stirbt fast beiläufig. Und das fand ich so hart, auch schon im Spiel. Und das finde ich in der Serie auch hart.
Mhm. Und wir wissen ja jetzt sogar in der Serie, dass er gegen Ellies Rachefeldzug gestimmt hat. Mhm. Also wir haben ja die ganze Zeit eigentlich gedacht, dadurch, dass er ihr Freund ist, dass er für ihre Sache gestimmt hat. Jetzt enthüllt er eben in der letzten Folge, nö, ich war dagegen.
Das habe ich aber auch nie gedacht. Hast du das gedacht? Ich habe ihn in der Serie so kennengelernt, dass ich davon ausgegangen bin, dass er Nein stimmt.
Aber es war, glaube ich, nochmal wichtig für die Figur und auch für die Figurendynamik, dass er das nochmal sagt.
Ja, ja, klar.
Und es
aber
ist
ich habe das nicht gedacht. Ich meine, es ist nicht überraschend. Also er ist schon sehr, sehr auf dieser hellen Seite, weißt du?
Und
also da sind so überdeutlich im Zeichnen der Figuren, will ich nur damit sagen.
Ja, und jetzt interessiert mich das natürlich auch, was macht das jetzt mit der Beziehung zwischen Ellie und Dina, jetzt wo Jesse tot ist? Denn klar, sie war jetzt nicht mit Jesse zusammen, aber es ist trotzdem der Vater ihres Kindes und es ist trotzdem ein guter Freund von ihr, der jetzt hier gestorben ist. Und ich denke mal, es wird bei Dina auf jeden Fall auch irgendwie, denke ich, so eine Art Umdenkprozess einsetzen. Mhm. Sehen wir dann in den späteren Staffeln. Was auch dann anders ist als im Spiel. Ellie landet auf der Insel der Seraphiten. Mhm. Ja, weiß ich nicht, wie ich das finde. Es ist natürlich ganz offensichtlich als Teaser gedreht worden auf die nächste Staffel, weil da werden wir nämlich ganz offensichtlich zu sehen bekommen, was dann auf der Insel passiert. Mir hätte das gereicht, wo man sieht, wie die Boote Richtung Insel fahren. Also ich hätte jetzt diese Mini-Episode auf der Insel nicht gebraucht, muss ich sagen.
Es hat aber zwei Gründe, warum sie drin sind. Das eine ist FOMO. Weil die Writerin hat gesagt, dass sie beim Spiel das drin hatten und wieder rausgenommen haben.
Oh, okay.
Dass das so passiert. Das war geplant für das Spiel. Die bessere Begründung, warum es drin ist, weil ich finde es keine gute Begründung, weil es wirkt so reingeschrieben schon sehr. Also es wirkt auch arg zufällig. Also zusammen noch mit dem, ja klar, ich meine, es war klar, dass der Angriff passiert, aber zusammen mit dem Angriff und dieses Bequeme, zum Glück lassen sie fallen, ist schon arg plot-convenient. Der andere Grund ist, weil in dieser Folge sie sieht, wie die Wolves ja ein Kind, wie sie selber sagt, oder einen Jugendlichen massakrieren. Und hier sieht sie es genau umgekehrt, dass ein Kind der Seraphites sie massakrieren würde. Also die zwei Seiten dieses Konflikts, beide verhalten sich extrem unmenschlich. Dass du nicht nur mit einer Seite sympathisierst, sondern beide zeigen, wie wir Menschen sein können. Das verstehe ich schon, dass sie das in die Folge noch mal reindrücken. Ich bin zwar der Meinung, dass durch die Toten, die sie gefunden haben, in den aufgestützten Bäuchen, man hat ja auch schon zugeschaut dabei, ist es eigentlich auch schon klar gewesen. Aber ich glaube, diese kleine Erinnerung hat es noch mal gebraucht, um es nicht zu einseitig zu machen. Hm. Ich weiß nur nicht, ob das das richtige Mittel war, weil es war zu plot convenient und zu ähnlich zu einer Szene, die noch kommen muss, die sehr mit Abby sympathisiert. Aber vielleicht ist auch das wieder der Punkt. Sie wollen spiegeln, 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 was das Spiel ja auch gemacht hat.
Ja, dann Dann kommt eben Ellie in dieses Aquarium hinein und tötet Owen. Und unglücklicherweise steht Mel direkt dahinter in der Schussbahn und wird dann auch verletzt. Auch ein Unterschied zum Spiel. Im Spiel ist es tatsächlich so, dass Mel Ellie angreift und Ellie sie dann ja quasi aus Notwehr tötet. Hier ist es
Nein,
das habe ich gelesen.
Sie ermordet sie. Nee, ich hab's gesehen. Ich hab's mir extra noch mal angeschaut. Das ist der Punkt. Notwehr kann man sagen, weil Mel zuerst angreift mit einem Messer. Aber der entscheidende Unterschied ist, Ellie hat sie schon überwältigt, hat sie entwaffnet. Sie liegt am Boden. Es dauert auch nur eine Sekunde. Ellie denkt gar nicht groß drüber nach. Sie sticht ihr bewusst in den Hals rein. Das ist über Notwehr hinaus. Wenn du das hier machen würdest, würdest du ins Gefängnis landen. Und zwar zu Recht. Ja, in der echten Welt. Das ist nicht Notwehr.
Gut, okay, hab ich's nicht ganz richtig ausgedrückt. Ist ein kleiner Unterschied, aber es ist trotzdem ein Unterschied zur Spielvorlage.
Ja, klar. Aber darauf will ich ja hinaus. Es ist ein riesiger Unterschied zur Spielvorlage. Ich finde, du hast das Wort Massenmörderin ja gesagt. Genau das ist aber Ellie. Genau das macht sie auf ihrem Rachefeldzug. Mir war gar nicht klar, ich hab's gar nicht an den Fingern mitgezählt, dass es weniger Leute sind, die sie umbringt. Es ist nicht nur, dass sie weniger Leute umbringt, es ist, wie sie sie umbringt. Das ist echt ein Unterschied. Also hier ist es nochmal ganz deutlich, weil das ein Mord war an einer Schwangeren, was dann auch Ellie so fertig macht. Während sie hier die Schwangere versehentlich anschießt, man könnte eigentlich Owen die Schuld geben sogar dafür, weil er ja wusste, was passiert und der andere steht hinter ihm. Also Owen trägt Mitschuld an dem, was passiert ist. Und dann hat Ellie sogar noch die Chance auf eine Redemption, indem sie das Kind rausschneiden würde. Und das ist ja auch neu. Da war es Neil Druckmann, zumindest hat er es im Interview so gesagt, sehr wichtig, Ellie noch mal zu zeigen, was aus ihr geworden ist. Weil so nach dem Motto, die alte Ellie wäre auf so eine Situation vorbereiteter gewesen oder hätte mehr Menschlichkeit gezeigt, hätte noch was gemacht. So habe ich es verstanden. Ich finde, das gibt's eigentlich die Szene gar nicht so her. Sondern es ist eher so, du hast doch die Möglichkeit, was zu machen, aber du schaffst es halt nicht und verzweifelst dran. Es ist nicht mal so, dass sie sich bewusst dagegen entscheidet. Nee. Aber das ist halt so ein Punkt, der, finde ich, zu Ellie dazugehört, dass sie eben mordet. Auch Spiel wie in der Serie kommt sie in die Situation rein, sie unterbricht die beiden dem Dialog und will eigentlich von ihnen nur wissen, wo Abby ist und verspricht ihnen, sie nicht umzubringen. Wobei ich ihr das im Spiel nicht glauben würde. In der Serie glaube ich ihr das, im Spiel hätte ich es ihr nicht geglaubt. Weil davor hat sie Nora getötet. Und wie sie sie getötet hat, es sieht aus wie im Spiel auf den ersten Blick. Der rote Raum, die Sporen. Aber ich habe es auch wirklich nochmal, ich habe es gesehen und dachte, das hittet nicht so wie das Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes, das hittet nicht wie das Spiel. Woran liegt das? Hab mir die Szene nochmal angeschaut. In der Serie ist es so, Nora ist schon totgeweiht. Und in ihrer Situation am Boden liegend beschimpft sie Ellie. Sie sagt ja sogar, Joel hat's verdient.
Profitiert
Ellie noch weiter. Ja, the little bitch. Und dann nimmt Ellie eben das Rohr und foltert sie, um an die Information zu kommen. Ellie nimmt nicht das Rohr, um sie umzubringen. Sie will an die Information kommen. Und sie sagt in der Serie auch, sie hat sie sterben lassen. Sie hat sie zurückgelassen. Sie hat sie nicht getötet. Zumindest behauptet sie das. Aber ich habe sie auch geglaubt. Weil so ist bis jetzt diese Ellie charakterisiert. Im Spiel ist es so, Nora sagt ihr sogar, was Ellie für eine Bestie geworden ist und dass sie und versucht eigentlich schon mit ihr zu verhandeln. So, guck doch auf dich, was du tust. Ist das so anders als das, was wir tun, sinngemäß, ohne den Wortlaut jetzt wiederzugeben? Und man hat ja Mitleid in dem Moment mit Nora. Und was Ellie macht, ist, sie nimmt dieses Rohr und du als Spieler musst den Knopf dafür drücken. Du hast keine Alternative, als diesen Knopf zu drücken, um Nora umzubringen. Und es ist sogar eine subjektive. Im Spiel, anders als in der Serie, siehst du eigentlich in dem Moment die Perspektive von Nora. Die Kamera ist untersichtig und guckt Ellie ins Gesicht. Und Ellie schlägt nur noch auf diese Kamera ein und das Blut spritzt. Und du machst einen Schlag nach dem anderen. In der Serie ist genau ein Schlag aufs Bein. Von der Seite gefilmt, weil sie Nora foltert. In dem Spiel ist Ellie quasi die Mörderin des Zuschauers. Und du selber spielst auch noch Ellie und musst den Knopf drücken und du hast keine Alternative und genau das passiert. Und es ist einfach nur zu schlagen, um zu töten. Und zwar genauso, wie Joel gestorben ist. Und das ist eine komplett andere Figur. Das ist eine komplett andere Situation. Und in der Serie ist das alles weichgespült. Es ist immer mal Notwehr, es ist ein Versehen, es ist vielleicht sogar Folter, aber sie war ja eh schon tot, so nach dem Motto. Und das ist ein Weichspülen dieser Rachegeschichte, weil du bist halt auf Ellies Seite und musst irgendwann erkennen, genauso wie Ellie erkennen muss, dass sie ein Monster geworden ist. Und du als der Spieler, der selber diese Perspektive hat, die anderen sind ja die Monster, benimmst dich wie ein Monster. Und irgendwann siehst du auch die andere Seite und du verstehst, dass da zwei Monster aufeinander losgegangen sind und dass sich das nur hochschaukelt. Aber in jeder Sekunde, wo du die Motive von Ellie und das, was sie tut, entkräftest du die Geschichte damit. Es bleibt eine sehr gute Geschichte, aber es bleibt nicht die fantastische Geschichte, die das Spiel hatte.
Mhm. Ja, und dann kommt's zum Cliffhanger, also die Szene eben in dem im Theater. Abby erschießt Jesse, richtet die Waffe auf Tommy, deswegen muss sich Ellie ergeben. Und dann passiert halt was so nicht im Spiel ist. Wir haben diese Fade to Black und im Spiel, glaube ich, ist dann einfach die Szene vorbei und in der Serie müssen sie dann noch mit einem Schuss nachhelfen, um irgendwie die Spannung hochzuhalten, was ich so sehr billig finde. So, warum kann es nicht bei dem Fade to Black bleiben? Warum muss das Publikum jetzt raten, ob Abby Ellie in der Situation erschossen hat oder nicht? Naja, also wird sie wahrscheinlich eher nicht sein.
Ich finde, das kann man machen, wenn du glaubhaft das machst.
Ja.
Ich glaube halt für keine Millisekunde, dass Ellie jetzt tot ist. Zumal du hörst den Schuss und siehst sie ja. Also wenn du wirklich über zwei Sekunden drüber nachdenkst, du müsstest ja quasi den Impact, die Reaktion, irgendwas sehen. Du siehst eher, dass sie reagiert. Also wenn überhaupt, dann sieht das so aus, als würde sie Tommy einen Gnadenschuss geben.
Mhm.
Also wenn überhaupt. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, was im Spiel wirklich ist. Du musst es halt glaubhafter machen. Und die Serie hat mir bis jetzt noch nicht gezeigt, dass sie konsequenter ist als das Spiel. Ganz im Gegenteil, wie gerade geschildert. Und das ist dann durchaus ein Problem. Aber ey, zur Ehrenrettung, als sie dann rausgegangen sind mit Soundgarden in den Credits und so, fand ich das eigentlich ein ziemlich cooles Credit. Also es ist etwas, das können nur Serien, das können nicht Spiele, dass du auf die Credits überblendest und dann Musik ablässt, die wenigstens irgendwie das Gesehene gerade kommentiert auch. Und das ist eine große Stärke von Serien. Und das haben Spiele nicht so. Das haben sie auch nur einmal am Ende der Credits. Und das haben sie gut gemacht. Also ich hätte weitergeguckt, wenn die dritte Staffel schon da wäre.
Ja, auf jeden Fall.
Sagen wir so.
Aber das führt uns eigentlich ganz gut dann zu meinem letzten Punkt, nämlich zum kleinen Ausblick, den wir noch wagen wollen. Vor dem Finale war ich ja so, haha, ich weiß so viel mehr als ihr da draußen, die ja nur die Serie kennt. Ich weiß genau, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Wobei jetzt durch den letzten Shot und die letzte Szene der Serie ist es eigentlich ja relativ eindeutig, wie es nämlich weitergeht. Nämlich, wir wissen eben schon, was wir in der dritten Staffel sehen werden. Und Catherine O'Hara, die Darstellerin von Gale, hat das auch noch mal bestätigt. Sie wurde nämlich gefragt, ob wir sie in der dritten Staffel noch mal sehen werden. Und sie hat gesagt, I don't know. Craig Mazin did say definitely not this next season, it's the Abby story. Also wir werden in der dritten Staffel dann diese 3 Tage in Seattle aus der Perspektive von Abby sehen. Und was das außerdem auch bedeutet, das hat auch Craig Mazin in einem anderen Interview bestätigt, fand ich ganz interessant. There is no way to complete this narrative in a third season. Hopefully we'll earn or keep enough to come back and finish it in a fourth. Also das heißt, die Geschichte ist so umfangreich, dass es noch nicht mal reicht, sie dann in der dritten Staffel zu erzählen, sondern wir werden vermutlich, also die Einschaltquoten sind ja eigentlich ganz gut, wir werden sie wahrscheinlich in der 4. Staffel dann noch sehen werden. Und da gibt's dann jetzt auch einige Sachen, so wie sich dann die Leute fragen, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Also was wird dann in der 3. oder in der 4. Staffel dann eigentlich dann noch zusätzlich gezeigt, außer der Abby-Story? Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es noch mehr Flashbacks geben wird. Also so wie wir ja jetzt in der vorletzten Folge der 2. Staffel ja sehr viel von Joel gesehen haben, denke ich mal, könnte sich die Serie auch die Zeit nehmen, noch gewisse Sachen noch deutlicher zu erklären. Zum Beispiel, wie der Krieg zwischen den Seraphiten und der WLF so eskalieren konnte. Also das haben wir, glaube ich, auch angesprochen, dass siehst du mehr durch Environmental Storytelling, bekommst du mehr mit von diesem Streit zwischen den beiden Parteien und durch Notizen, die du finden kannst. Und vielleicht zeigen sie das tatsächlich. Vielleicht zeigen sie tatsächlich die Prophetin, als sie eben noch keine Prophetin war, sondern eine ganz normale Frau, könnte man so sagen. Könnte man.
Das würde ich mir wünschen.
Ja.
Das
ist eine gute Idee. Und dann hast du ja gesagt, dass wir definitiv Joel nicht mehr sehen werden. Und da musste ich eben so an diesen einen Interviewsatz denken von, ich glaube auch von Craig Mazin. Da hat er nämlich gesagt, we haven't even seen the last of a lot of people who are currently dead in the story. Also wir haben noch nicht alles gesehen von Leuten, die jetzt zu dem Stand in der Geschichte nicht mehr leben. Das musste ich natürlich sofort.
Wie die Propheten.
Genau, da musste ich eigentlich erst an Joel denken, aber wahrscheinlich ist es eher die Prophetin, ja. Und es wird dann auch noch eben sehr interessant zu sehen sein, was wir dann von Ellie zu sehen bekommen. Sorry, du wolltest noch was sagen.
Theorie, ja. Der ja. Vater.
Von
der Moment mit Abby und ihr Vater.
Ja, definitiv. Also wir werden wahrscheinlich eine vergleichbare, also entweder machen sie es so, dass wir während, also immer wieder, vielleicht im Intro von der Folge, so eine Flashback-Szene von Abby bekommen, oder sie machen es tatsächlich so, wie jetzt in der zweiten Staffel, dass wir so eine ganze Folge bekommen, die sich nur mit einem Flashback beschäftigt, das Abby betrifft. Mal sehen. Und dann wird es wahrscheinlich ja noch in der vierten Staffel weitergehen. Und wow, also ich hoffe sehr, dass die Einschaltquoten stimmen, denn es wäre sehr unbefriedigend, wenn das Ganze jetzt zum Beispiel nach der dritten Staffel endet. Ich meine, du lachst.
Oder sie müssen die Budgets runterfahren.
Ja.
Also die Budget von der zweiten Staffel ist ja enorm. Mhm. Die dritte Staffel wird auch in Seattle spielen, die ist ja schon gebucht, also die wird passieren. Eine vierte Staffel kann ein bisschen runterfahren mit dem Budget. Also wenn ich an das Spiel denke, dann kannst du Story-Elemente auf dem Farmhaus rausverlegen. Du drehst auf einmal in Kalifornien, wo es eh leichter ist zu drehen in Hollywood, als jetzt das, was sie jetzt gemacht haben. Also du kannst das Budget runterfahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die vierte Staffel buchen werden, egal wie die dritte läuft, weil es ist günstig, zu Ende zu bringen, wenn sie möchten.
Hm. Ich musste nur dran denken, weil ja gestern oder so ist rausgekommen, dass zur Zeitpunkt der Aufnahme gestern ist es rausgekommen, dass Amazon Prime Video The Wheel of Time abgesägt hat. Mhm. Also auch bei einem scheinbar gut betuchten Streaming-Anbieter sind auch Serien mit Prestige nicht sicher. Wobei
Prestige, aber nicht.
The Last of Us ist noch mal ein anderes Kaliber als The Wheel of Time. Insofern.
Eben.
Ja. Ja, also es wird hoffentlich nicht ganz so lange dauern, bis wir die dritte Staffel zu sehen bekommen. Es war ja jetzt schon eine längere Pause zwischen der ersten und zweiten Staffel, aber wahrscheinlich lag das eben auch an dem Hollywood-Streik, der dazwischen war. Du hast gesagt,
Screenlighting war ja spät. Also wir haben erstmal geguckt, wie das läuft. Ist es jetzt hier anders? Ich glaube, die haben die dritte Staffel schon bestätigt, da war die noch gar nicht ausgestrahlt, oder?
Das weiß ich nicht.
Meine ich irgendwie so.
Ja. Du hast schon gesagt, du hattest voll Bock, das Spiel zu spielen. Also jetzt, nachdem du das Finale gesehen hast, hättest du denn jetzt auch voll Bock weiterzugucken? Du hast schon gesagt, du hättest auch voll Bock, jetzt weiterzugucken, oder?
Ja, aber ich will jetzt das Spiel erst recht nochmal anschmeißen. Also ich habe auch irgendwie eine Schwäche für Filme und Serien, die in Seattle und Umgebung spielen. Und das sag ich nicht, weil ich die ersten Staffeln Grey's Anatomy noch mochte oder Twilight wenigstens dadurch aufgewertet wird, dass die Gegend schön ist. So, ne? Aber irgendwie hat es was. Und auch die Seraphites finde ich spannend und man kann ja auch so schöne Sachen mit denen erzählen. Und vor allem, wie du sagst, Sachen erzählen, die man im Spiel nicht erzählt hat, weil du andere Perspektive hast. Das finde ich spannend. Bitte, mehr davon.
Und ich bin auch sehr gespannt, wie ihr das da draußen fandet. Also habt ihr euch irgendwie von der Kontroverse irgendwie anstecken lassen? Oder habt ihr die Serie für das genommen, was sie ist? Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wie hat euch die zweite Staffel von The Last of Us gefallen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielen Dank, Marco, dass du dabei warst. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatoren sind Fabian Douglas, Marco Risch, Regie Juan Jiménez, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.